Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Becker Petković, dem Tennis-Podcast der Dachregion und darüber hinaus. Ich höre, dass Leute aus Australien, aus Japan, aus China unseren Podcast hören. Leider nicht viel verstehen, aber Boris, unsere Stimmen wiegen sie in den Schlaf. Wie ist es dir ergangen? Du warst im Urlaub, bist du erholt? Brauchst du mehr Urlaub oder konntest du es kaum erwarten, zurück auf die Bühne der Öffentlichkeit zu kommen?
Ja, in der Tat habe ich die letzten Wochen genutzt, um so ein bisschen weg von den Tennisturnieren und so weg von unseren letzten Wochen und Monaten und habe Italien unsicher gemacht. Also zwischen Sardinien und Forte dei Marmi und Lago di Como war ich gefühlt überall. Aber irgendwie ist schon wieder vorbei und die Arbeit geht los. US Open geht ein paar Tagen los. Ganz ehrlich, ich habe dich vermisst. Wir haben uns so wunderbar unterhalten über Tennis. Hab natürlich die entscheidenden Spiele gesehen oder auch im Ticker gelesen, wer gewonnen, wer verloren hat. Da gibt es einiges, was wir besprechen müssten. Aber ich bin froh, hier wieder an deiner Seite zu sein.
Ich bin sehr froh, dich an meiner Seite zu haben, weil ich habe komplett durchgearbeitet von Wimbledon bis eigentlich heute. Ich mache heute wieder eine Sache. Die US Open haben heute Abend ein Stars of the Open, heißt das. Das ist ein großer Schaukampf mit John McEnroe, Venus Williams, Flavia Pennetta, so spielen ganz viele. Und ich habe eigentlich durchgearbeitet und ich habe so oft, weil ich eben alle Turniere verfolgt habe, so oft gedacht, oh, ich frage mich, was Boris dazu sagt. Ah, ich würde gerne wissen, was Boris Meinung dazu ist. Du bist jetzt schon so in meinem Unterbewusstsein angekommen, dass ich ganz oft die Matches geguckt habe und mir gedacht habe, was Boris wohl dazu sagt. Erzähl doch mal, wie viel du dich wirklich dann vom Tennis komplett lösen kannst und wie viel dann doch die Gewohnheit ist, morgens die Resultate von der Nacht zu checken und vielleicht doch nochmal den Fernseher anzumachen und dir ein oder anderes Match reinzuziehen.
Ja, also da kann ich mich nicht davon trennen. Natürlich habe ich die großen Turniere dann auf dem Ticker im Internet oder am nächsten Morgen verfolgt und habe natürlich auch die Trainingswoche von Zverev bei Nadal gesehen und habe auch ganz gespannt auf seine Kommentare dann in Kanada zu dem Versuch gehört. Da können wir auch ein Wort dazu verlieren. Dann habe ich natürlich das Masters in Cincinnati verfolgt, wo dann wieder alle mitgespielt haben und war ganz gespannt vom Fernseher gesessen, als dann Sinner gegen Alcaraz spielen sollte und dann war es nach 5 Spielen vorbei. war ich ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich auch bei den Damen wirklich zugeguckt und ich sag mal Überschrift Mboko, also wie die Junge in Kanada wirklich alles in Grund und Boden gespielt hat, das muss man erwähnen. Und auch die Tatsache, dass Osaka ihr da nicht gratuliert hat bei der Siegerehrung und sie schlicht und ergreifend vergessen hat, spricht vielleicht auch über die Situation bei Naomi Osaka generell. Swiatek is back, also sagenhaft, ja, wie die jetzt Wimbledon und Cincinnati, wie sie einfach gespielt hat. Auch jetzt im Mix, das Turnierfinale war sie zumindest. Also auch so ein bisschen die Tatsache, dass viele auch ein Turnier oder zwei nicht gespielt haben. Also die Großen haben ja Washington nicht gespielt, haben Kanada nicht gespielt. Sagen wir, alle Mann oder alle Frauen kamen erst wieder in Cincinnati zusammen. Das spricht eigentlich dafür, dass alle so auch ein bisschen tennismüde waren und auch diese Sommerpause gebraucht haben. Und jetzt geht's ja wieder für alle noch bis Mitte November. Also das Jahr ist noch lang für die Tennisspieler.
Das Jahr ist noch lang und du machst einen super Punkt, Boris, denn in Kanada, was ja traditionell eigentlich das erste Turnier war, wo man dann alle nach Wimbledon wieder gesehen hat, das war dieses Jahr nicht der Fall. Und wir haben darüber gesprochen schon ein paar Mal in unserem vorherigen Podcast, dass die WTA und ATP 1000 Masters jetzt länger gehen. Also Kanada, es war ganz, ganz seltsam. Kanadas Finale war an einem Donnerstag. Am Freitag darauf ging Cincinnati Hauptfeld los und die Finals von Cincinnati wurden an einem Montag gespielt. Boris, erklär's mir, denn ich verstehe es nicht. Es ist sowieso schon so kompliziert, dass Tennisturniere nicht ausschließlich am Wochenende sind, ne? Wenn man an Fußball denkt, an Basketball. Die meisten Spiele sind an einem Freitagabend, Samstag, Sonntag vielleicht noch um 15 Uhr oder 18 Uhr, sodass die Leute, die arbeiten und einen Job haben, nach Hause kommen und sich ausruhen können, um ihrer Arbeit nachzugehen. Und Tennis hat es sowieso schon, weil so viele Spieler und Spielerinnen im Feld antreten, dass es montags losgeht und dienstags gespielt wird und um 11 Uhr angefangen wird und es manchmal bis 1 Uhr morgens geht. Und dann machen wir ein Finale an einem Montag, eines der wichtigsten Turniere des Jahres, Cincinnati. Wie gesagt, ATP 1000, WTA 1000, immer schon auch so eine Weichenstellung für die US Open. Also ich muss sagen, das geht mir einfach nicht in den Kopf.
Nee, es ist ja für uns schon schwierig nachzuvollziehen. Wie soll denn der Fan da mitkommen? Und ich weiß auch nicht, ob sich da die ATP und die WTA einen Gefallen tun, einfach diese Masters-Turniere zu verlängern. Und sie haben sozusagen 3 Wochen lang 2 Turniere benutzt. Das heißt, man muss sich irgendwo in der Mitte treffen. Ein Finale am Donnerstag finde ich nicht passend und ein Finale am Montag finde ich auch nicht passend, geschweige denn auch der Zuschauer. Ich bin mal gespannt auf die Quoten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hervorragend waren. Und auch die Spieler sind so ein bisschen verwirrt. Die Grand Slams sind schon anstrengend, über 2 Wochen, teilweise noch länger. Und jetzt sind die Masters-Turniere auch über 10, 11 Tage. Das ist für meinen Geschmack die falsche Richtung. Das ist zu lange. Auch deswegen die vielen Absagen schon bei Kanada. Das tut dem Turnier nicht gut. Das gefällt den Sponsoren nicht und den Fans auch nicht. Also man verkauft etwas, was es da nicht hält. Und das kann so nicht weitergehen. Ich glaube, die Spieler haben sich auch so ein bisschen beschwert. Und das wird immer lauter, weil sie also sagen, wir haben die Kraft nicht, die Konzentration. Wir können nicht jedes Turnier über 10, 12 Tage spielen. Und das kurz vor einem Grand Slam, wo es dann eh länger wird. Also das ist nicht die optimale Lösung, wie es momentan im Kalender aussieht.
Ja, und ich glaube, das hat Kanada auch so ein bisschen wiedergespiegelt. Wollen wir mal in die Recap gehen?
Bitte.
Du hast gerade schon erwähnt, Victoria Mboko gewinnt in Kanada. Das kommt jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Das ist trotzdem natürlich die absolute Riesensportsensation. Ich war in Montreal vor Ort. Die Stadt und das Land Kanada stand komplett Kopf, Boris. Ich habe wirklich meine Kopfhörer mir auf die Ohren drücken müssen, wie laut es war in Montreal. Es hat einen Heidenspaß gemacht, da dabei zu sein. Marc Petschi und ich, die komplett Montreal begleitet haben, haben uns teilweise nur angeguckt. Und du weißt, wenn man als Kommentatoren oder als Kommentatorin kaum noch was sagen muss, ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen für das Match, weil es einfach die Atmosphäre so überwiegt, dass man eigentlich als Kommentator sich nur zurücklehnen kann und zugucken kann. Also das war wirklich top. Aber trotzdem, aus einer neutralen Perspektive, dass wir Victoria Mboko gewinnt, hat ein paar Gründe. Arina Sabalenka spielt nicht. Iga Swiatek kommt direkt von Wimbledon. Sie musste sich ein bisschen ausruhen. Man hat einfach gesehen in Kanada, dass sie mitten in einer Trainingsvorbereitung war. Ne? Da waren viele Sachen, die sie ausprobiert hat, viele Unforced Errors. Sie hat dann gegen 1000 verloren. Und ich habe danach mit Wim Fissett gesprochen, ihrem Trainer. Und er meinte, du, wir haben ein paar Tage trainiert. Wir sind hier angereist und haben das Ganze als Trainingswoche genommen. Und wenn die Nummer 2, jetzt die Nummer 2, da war sie noch die Nummer 3 jetzt mit dem Cincinnati-Sieg. Wenn die Nummer 2 der Welt zu einem WTA 1000-Turnier fährt und es geht um die Nummer 1, ne, am Ende des Jahres könnte sie die Nummer 1 wieder übernehmen, wenn sie diese WTA 1000er gewinnt. Wenn sie hingeht und sich sagt, das ist eine Trainingswoche, ich muss trainieren und vielleicht überlebe ich 1, 2 Matches, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Trotzdem, aus Turniersicht war es ein absoluter Erfolg mit Victoria im Finale. Jedes einzelne Match war komplett ausverkauft. Die Night Sessions waren, und da passen 11.000 Leute rein, Boris, in Montreal. Und das haben wir ja bei den Frauen zuletzt nicht so häufig gesehen, dass wenn sie auf sich selbst gestellt sind, dass die Stadien komplett voll sind. Und da war es jeden Tag von Montag bis Donnerstag oder wie auch immer die Turniere gehen. Alle 11 Tage des Turniers war es komplett ausverkauft. Und das ist natürlich vor allem Victorias Verdienst, aber auch Naomi Osaka, die eine super, super aufregende Geschichte hatte bis zum Finale, wo sie sich dann wieder, ich meine, ich frage mich wirklich, das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gerne gewusst hätte, was du sagst. Naomi Osaka, für diejenigen, die das Finale nicht gesehen haben, kommt raus, Tomasz Wiktorowski ist der ehemalige Iga Swiatek Coach, kommt aus Polen nach Montreal eingeflogen. Also es ist wirklich ein Tag, bevor Montreal losgeht.
Okay.
Geht über die Ticker, dass Naomi Osaka sich von Patrick Muratoglu getrennt hat. Sie spielt das erste Match alleine, ohne Trainer, beziehungsweise mit ihrem Team. Sie hat ja ein großes Team mit Hitting-Partner, Fitnesstrainer, Physio und so weiter. Und am zweiten Tag kommt Tomasz Wiktorowski aus Polen dazu geflogen. Sie spielt, also ich muss wirklich sagen, seit sie das letzte Grand Slam gewonnen hat, seit den Australian Open, ich glaube 21 oder 22 war es, habe ich sie nicht mehr so gut spielen sehen. Sie hat sich so gut bewegt, sie ist ein bisschen schlanker, ein bisschen fitter. Man sieht richtig die Muskulatur, wie sie sich abzeichnet. Die Vorhand, ein Brett, gut serviert. Also es war wirklich die Big Points gut gespielt. Es war wirklich die alte Naomi Osaka, der Grand Slam Champion, den wir sehen, den wir kennen und den wir so lange versucht haben, wieder zu sehen. Sie kommt ins Finale, gewinnt den ersten Satz 6-2. Es steht 1-1 im zweiten Satz, Boris. Und sie hatte die perfekte Taktik gegen Viktoria Mbuku. Sie hat die ganze Zeit, Viktorias Mbuku Vorhand ist ein bisschen seltsam. Sie trifft dann ab und zu mal den Ball ein bisschen spät. Und Naomi wusste, ihre eigene Vorhand ist ihre größte Stärke. Das heißt, sie ist die ganze Zeit in Vorhand-Cross-Court-Rallies gegangen. Also jedes Rallye, die sie konnte, hat sie Rückhand-Longline gespielt. Viktoria spielt Cross und dann war sie in dieser Vorhand-Cross-Court-Rallye gefangen und konnte eigentlich nichts ausrichten, Viktoria. Führt 6-2, 1-1. Marc und ich gucken uns an und sagen so, ja, es wird so ein 2-3. Bei 1-1 verliert sie die erste Rallye dieser Vorhang-Cross-Court. Ne? Es geht so 5, 6, 7 Mal hin und her. Und Naomi spielt den links neben die Seitenlinie 3 Zentimeter. Also nicht super eng, aber auch wirklich nicht irgendwie meterweit ins Aus, sondern so ein kleines Stückchen, ein Finger, zwei Finger breit. Geht zu ihrer Box, schreit die Box an, bricht in Tränen aus und kann bis zum Ende des Spieles eigentlich nicht mehr spielen. Sie haut dann noch auf den Ball drauf und versucht, und man sieht, dass sie kämpft. Also es ist jetzt nicht so, dass sie abgeschenkt hat. Man sieht, dass sie versucht, aus diesem Breakdown, den sie hat, dann mental rauszukommen. Aber sie schafft es nicht mehr. Sie hat nicht ein einziges Mal mehr eine Vorhand-Cross-Court-Rallye gespielt, hat nur noch draufgehauen, hat versucht, Winner aus den unmöglichsten Lagen zu machen. Und Viktoria Mbuku hatte die Jips, die hat in dem zweiten Satz, also jetzt, wo ich mich dran erinnere, es war so ein absurdes Match, die hat in dem zweiten Satz 13 Doppelfehler gemacht. Die konnte gar nicht servieren, weil sie gemerkt hat, die andere spielt keinen Ball mehr rein. Ne? Okay. Und jetzt muss ich das Turnier gewinnen. Ich bin 18, zu Hause in Kanada, 11.000 Leute schreien nach jedem Ball und die andere kann nicht mehr spielen und dann hat Viktoria auch einen Arm bekommen, ne? Und hat irgendwie 13 Doppel und das war dann halt, und da ist Viktoria so, so gut, Mbuku. Die ist 18, aber die benimmt sich und hat eine Reife von wirklich einer 30-Jährigen. Das hat so 20 Minuten gedauert und dann hat man richtig gesehen, wie so ein Fokus auf ihr Kopf, auf ihr Gesicht kam und sie sich dann gesagt hat, okay, die andere hat einen Mental Breakdown, reiß dich bitte zusammen. Mhm. Und dann war es so zuck, 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 6-1 im dritten, fertig. Wow. Aber trotzdem, dieses 6-2-1-1, Boris, es ist doch noch nichts passiert. Ist dir so mal was, oder? Also 6-2-1-1. Ich war eine nervöse Spielerin, aber selbst ich hatte sowas nicht. Deswegen, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Boris, wie kannst du mir das erklären? Weil es war schwierig für mich, mir das zu erklären.
Nein, das ist erstmal die gute Nachricht, dass Naomi Osaka wieder gut Tennis spielt und auch die Trennung von Mouratoglou notwendig war, weil sie einfach ihre Leistung nicht gefunden hat. Man kann dann auch sagen, aufgrund der guten Wochen mit Mouratoglou hat sie dann die Form gefunden. Das wäre die eine Variante. Die andere ist, dass sie eben einen neuen Trainer gefunden hat, auch einen sehr guten Trainer, eine sehr gute Reputation und dann einfach vielleicht auch freier gespielt hat. Aber irgendwann, und dann ist das oft im Finale so, holt dich wieder die Vergangenheit an, die Selbstzweifel, auch die lange Zeit, die sie hatte mit der Schwangerschaft, die lange Pause, dass sie einfach auch ein paar Jahre kein großes Turnier mehr gewonnen hat. Und das ist leider Tennis auch. Es ist nicht nur ein physischer Sport, sondern ein extrem mentaler Sport, wo du immer den Glauben an dich nie verlieren darfst. Und wenn du lang genug spielst, hast du einfach auch einige Rückschläge, einige Enttäuschungen und deine Seele ist vernarbt und du musst einfach schauen, dass du mit positivem Blickwinkel das Turnier zu Turnier verbesserst und dann war auch eben die Siegerehrung, sprich Bände, wo sie immer noch nicht Herr ihrer Sinne war oder in dem Fall Frau ihrer Sinne. Mm. und hat dann einfach nicht realisiert, dass sie völlig neben sich stand. Also das war jetzt nicht gegen die Mboko, sondern sie war eigentlich in dem Moment ihr schlimmster eigener Feind. Sie hat sich am nächsten Tag in der Pressekonferenz entschuldigt und gesagt, das tut mir leid und so weiter. Aber sie hat ja auch schon mal eine Pause gemacht, weil sie einfach mental mit der Erwartungshaltung, dem Druck nicht klargekommen ist. Und vielleicht braucht sie da im Umfeld einfach jemanden, der sie noch besser als bis jetzt unterstützt, weil das größte Problem von Naomi Osaka ist nicht die Vorhand, ist nicht die Fitness, sondern ist ihre Mentalität. An guten Tagen ist sie unschlagbar. Wie viele Grand Slams hat sie gewonnen? 4 oder 5?
4,
langjährige
ja.
Nummer 1. Aber an schlechten Tagen ist sie ihre selbst die größte Gegnerin.
Ja, und das ist ein richtig wichtiger Punkt, finde ich, Boris, den du machst, weil viele haben sich beschwert über diese Rede und haben gesagt, oh, wie unsportlich von Naomi und schlechte Verliererin. Ich glaube, alle, die das Match komplett gesehen haben, wissen, dass es wirklich, was du gerade gesagt hast, sie war nicht mehr Frau ihrer Sinne. Sie hatte, man muss es ganz schlicht so sagen, sie hatte, irgendwas ist mental in ihr bei diesem 6-2-1-1 zusammengebrochen. Sie war nicht mehr auf dem Platz. Ja. Sie hat 6-2 bei 6-2-1 beide, sagt Mark Petschi, on air, also wir haben es uns dann nochmal angeguckt, weil es ist ja manchmal nicht so leicht mit Prophezeiungen als Kommentator, Kommentatorin, man hält sich dann meistens zurück.
Riskant,
das ist sehr riskant. Aber in dem Moment sagt Mark zu mir so, Andrea, was ist gerade passiert? Weil Naomi zu ihrer Box ging und wirklich so rausbrüllte und dann so mit Tränen in den Augen zurückging zum Handtuch. Und dann sagte ich so, oh, sie sieht gerade so aus, als wäre sie mental so enttäuscht von sich, dass sie diese Rallye verloren hat, dass sie gerade nicht mehr zu sich kommt. Und dann war es genau so. Und sie kam nicht mehr zu sich. Es war dann eine Spirale an Negativität und an Vorwürfen an sich selbst. Und sie ist ja wirklich unglaublich hart zu sich. Und sie kam da nicht mehr raus. Deswegen, ich glaube, wenn man das ganze Match gesehen hat, hat man die Rede in einem anderen Licht gesehen, weil sie war wirklich, man muss auch dazu sagen, für diejenigen, die nicht vor Ort waren, es war so, dass sie komplett weg war und dass die WTA 10 Minuten nach ihr gesucht hat. Sie war auf irgendeiner Toilette verschwunden. Ja, ja.
Nein.
Sie war irgendwo auf einer Toilette verschwunden. Und man wusste nicht, wo sie ist und das ganze Team und die WTA ist rumgerannt und hat sie versucht zu finden. Also sie war einfach nicht sie selbst. Ich glaube nicht, dass es unsportlich war. Klar kann man sagen, come on, ein bisschen, weil das ist dann das Gegenbeispiel, um dann mal den Schwenk zu den Männern zu schaffen. Karen Khachanov, der unheimlich verletzungsgeplagt war und jetzt endlich wieder richtig, richtig gut spielt. Das erste riesig große Finale seit seinen Verletzungen erreicht in Toronto. Ganz knapp 7-6 im dritten gegen Ben Shelton verliert. Und dann auf dem Podium sagt, deine Familie war immer super, Ben, ich gönne dir das so sehr. Und einfach die perfekte Verliererrede hält. Das ist dann natürlich das Gegenbeispiel. Aber Karin ist auch, muss man sagen, einfach ein Gentleman, der ist... Ich habe einmal eine Sache gesehen mit Karin und seitdem habe ich den absolut größten Respekt vor ihm. Als der 18-jährige Carlos Alcaraz auf die Tour kam, habe ich in Hamburg das Viertelfinale zwischen Carlos und Karin gesehen. Und Karin hat 1-1 auf den Sack bekommen von einem 18-Jährigen. Ja. Jeder andere gestandene Spieler, der stand Top 10 zu der Zeit, hätte gejammert, hätte Schläger geschmissen, hätte rausgeschimpft. Karin hat einfach nur die ganze Zeit sich so die Faust gegeben und hat bis zum Schluss gekämpft und sein Bestes versucht. Hand geschüttelt von Carlos, als es vorbei war, vom Platz gegangen, ins Publikum gewinkt, Autogramme geschrieben und weggegangen. Und seitdem habe ich einfach so einen Respekt vor ihm, Boris, weil das tut ja auch... Ich meine, wir haben auch schon Ego-Frauen, aber ich glaube, Männer haben noch mal ein anderes Ego, wenn es dahin geht, dass sie 1-1 gegen 18-Jährigen verlieren. Das tut doch bestimmt weh, oder?
Ja, aber Karin ist da wirklich ein Beispiel an Sportsmanship, an Fair Play. Ist einfach ein sehr cooler Mann. Und ja, er kommt aus Russland und viele pfeifen dann, wenn sie dann hören, woher er kommt und so weiter. Aber ich kenne kaum einen sympathischeren Spieler als Karin Khachanov. Wenn er gewinnt, wenn er verliert, immer Fair Play und vergisst dann auch nicht, die Familie seines Gegners zu loben, wie er das im Finale gegen Shelton gemacht hat. Aber darf ich so eine Gegenfrage stellen? Also wenn ich jetzt mal die Reden von den Frauen mir überlege aus den letzten großen Turnieren, also das ist war nicht das erste Mal, dass eine Verliererin über die Siegerin nicht so gut gesprochen hat. Oder war das jetzt zufällig?
Ich würde gerne sagen, es war zufällig. Aber du hast schon recht, es war jetzt zweimal ein schlechter, wirklich ein schlechtes Licht.
Ich denke an Paris von Sabalenka und Coco Gauff. Und ich denke auch das Wimbledon-Finale, das dann 6-0, 6-0 lief. Also da lief vieles gerade bei den Damen nicht rund oder eben spektakulär. Also das war schon sehr emotional. Und auch das Finale dann von Kanada war ähnlich. Also sagen wir so, ihr seid wohl etwas emotionaler als wir. Das ist nicht nur auf dem Tennisplatz so. Und deswegen gibt es vielleicht dann teilweise mehr Drama bei den Frauen als bei den Herren.
Ja, genau. Also das kann man so und so sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es jetzt die letzten, dass es jetzt vielleicht die letzten Matches so war. Auf jeden Fall das Sabalenka-Siegerin, Verliererin-Interview oder die Rede nach dem Paris, die war nicht gut. Amanda Anisimova hat zwar 6-0, 6-0 verloren, hat aber eine super Rede gehalten und hat auch wirklich in der Rede schon, das fand ich faszinierend, in der Rede schon so gesagt, hey, wenn man gegen jemanden 0-0 verliert, dann ist es eben Iga, weil wenn sie anfängt zu rollen, dann rollt sie über jeden drüber. Also da hatte sie eine unheimliche Geistesgegenwart da. Ja. Aber genau, ja, das war jetzt, wobei man muss sagen, das Osaka-Mboku-Finale war tennismäßig vielleicht nicht das Beste, aber spannungsmäßig, wir saßen am Rande unseres Sitzes, weil du siehst halt psychologisch, was passiert, vor allem wenn du den Sport selbst mal betrieben hast. Du siehst, die eine kommt nicht mehr zu sich und die andere kapiert, das ist meine Chance, das zu gewinnen und spielt dann keinen Aufschlag mehr rein. Yeah. Ne? Und dann sitzt du natürlich auf deinem Stuhl und denkst so, oh mein Gott, was passiert? Also dahingehend war es sehr spannend, es war besser als eine Netflix-Serie, qualitativ. Weiß ich nicht. Dafür war dann qualitativ in Cincinnati waren dann sehr, sehr viele sehr gute Frauenmatches. Ich denke da an Sabalenka, Raducanu, 3:07:06 im dritten auf allerhöchstem Niveau. Auch das Finale zwischen Swiatek und Paolini war sehr, sehr gut. Paolini gegen Kudermetova war unheimlich gutes Halbfinale auch. Also da haben sie sich dann wieder, in die Gunst gespielt. Aber erzähl doch mal ein bisschen von Ben Shelton und Karen Khachanov und dann auch Alexander Zverev, der in Toronto das Halbfinale erreicht hat, gegen Karen 7-6 im dritten verloren hat. Wie hast du das beobachtet, das ganze Toronto-Männer-Turnier?
Ja, vielleicht ein Wort zu Ben Shelton. Ich sag mal, endlich hat er ein großes Turnier gewonnen. Ich habe es ihm immer zugetraut, ich habe es ihm auch gewünscht. Ich kenne den Vater schon seit vielen Jahren, selber gegeneinander auf dem Platz gestanden und dachte immer, der Junge hat einfach das Talent, hat er die Konstanz. Ja, der hat einen sehr guten Aufschlag, auch eine gute Physis, aber hat er ja die Cleverness und hat er, der Spanier würde sagen, die Coyones, eben auch das Finale, das Finale zu gewinnen. Und er hat wirklich im Halbfinale Fritz geschlagen, dann im Finale Khachanov. Ich habe es ihm sehr gewünscht. Und ja, er ist jetzt, auch was das Jahr angeht, wenn man mal so die Jahresrangliste anguckt, er ist jetzt Platz Nummer 4. Und das darf man nicht vergessen. Also er kommt jetzt langsam. Ich habe immer gesagt, er gehört erste 5. Jetzt ist er, was das Jahr angeht, ist er 4. Und ich glaube, die Reise geht eher da weiter nach oben. Wenn ich mir überlege, das Spiel gegen Alcaraz in Paris war hervorragend, obwohl er es verloren hat. Das Viertelfinale gegen Sinner Wimbledon war auch in Ordnung. Also er hat jetzt die Konstanz, die man braucht, um sich selber Top-5-Spieler zu nennen. Aber auch da ist für mich noch Luft nach oben. Den sehe ich jetzt von allen Jungen vielleicht am nächsten ran an Sinner und an Alcaraz. Wenn er so ein, zwei Dinge verändert, wenn er sich vielleicht auch überlegt, einen super Coach an seiner Seite zu holen, der ihn gerade bei den großen Turnieren begleitet, weil so eine neue Stimme am Rande tut manchmal auch gut. Aber der macht gerade alles richtig und er tut natürlich dem Tennissport unglaublich gut, hat Charisma, hat Ausstrahlung, ist ein familiärer junger Mann, die Eltern sitzen da. Also das finde ich eine ganz tolle Tennisgeschichte und ich hoffe, wir sehen ihn weiter erfolgreich spielen.
Ja, da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Also Ben Shelton hat wirklich, er hat in Washington schon sehr gut gespielt und ich dachte, dass er Washington gewinnt. Da hat er dann einen schlechten Tag erwischt, ist dann da rausgeflogen und ich bin sehr froh, dass er sich davon hat nicht irgendwie negativ beeinflussen lassen, weil er kam dann er war in Washington mit Abstand der beste Spieler und hat dann halt diesen einen schlechten Tag, wo dann, was du genau sagst, wo dann gar nichts geht. Ne? Der hat dann nicht so wie ein Sinner diesen Plan B, dass er dann mal rennt und einfach reinspielt oder irgendwie versucht, sich in Form zu spielen, sondern dann geht wirklich gar nichts, verliert also dann in Washington überraschend, obwohl wir alle dachten, er ist der Favorit, das Turnier zu gewinnen, geht dann nach Toronto und gewinnt es. Und die beiden Matches, die du gerade erwähnt hast, Taylor Fritz im Halbfinale und davor hat er gegen Alex De Minaur auch 6-3, 6-4, das waren beide 6-3, 6-4. Das war wirklich beeindruckend, denn Ben Shelton war derjenige, der die Rallyes über 9 Schläge jedes Mal gewonnen hat, Boris. 70% der Rallyes, die über 9 Schläge gingen, gingen an Ben Shelton gegen den Alex De Minaur, der von den langen Ballwechsel lebt und auch gegen Taylor Fritz, der sehr solide von der Grundlinie ist. Also das war schon sehr beeindruckend. Aber eine Sache, die ich dich fragen wollte, war, in Toronto, in Montreal hatten wir das leider nicht. In Toronto hatten sie Mikrofone in den Trainerboxen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Vor jedem wichtigen Aufschlag schreit Brian Shelton, das ist der Vater von Ben Shelton, rein: "Yo, big man, T-Surf oder White Surf or try your good old faithful." Ne? Schreit rein und Ben Shelton hat 8 von 10 Mal genau das Gegenteil gemacht. Und jetzt ist meine Frage, ist es vielleicht auch, die wissen, dass ein Mikrofon da ist und es ist abgesprochen, weißt du, dass wenn er sagt, servier nach außen, außerdem yo big man, finde ich sau lustig, also er sagt zu seinem Sohn quasi, hey großer Mann, ich habe mich jedes Mal schlapp gelacht, hey großer Mann, spiel nach außen und Ben spielt durch die Mitte, hey großer Mann, spiel durch die Mitte, Ben spielt nach außen, hey großer Mann, spiel Surfen Volley, Ben bleibt hinten. Also er hat wirklich jedes Mal, 8 von 10 Mal, wir haben dann mitgezählt, 8 von 10 Mal das Gegenteil davon gemacht, was Brian ihm gesagt hat. Spricht es dafür, A, Boris, dass die vielleicht einen Code haben, den wir nicht geklickt haben? Oder B, dass vielleicht doch ein Supercoach das extra Fünkchen in der Box ausmachen könnte, weil Ben Shelton dann doch nicht so gerne auf seinen Papa hören will.
Ja, welcher Sohn hört schon gerne auf den Papi, gerade wenn er jenseits der 20 ist. Also, oder sie haben einen Code und Ben macht immer genau das Gegenteil, was Brian von ihm gerne hätte, weil die natürlich wissen, es gibt ein Mikrofon. Aber da gibt es auch eine Geschichte dazu. Also Tony Nadal hat über Jahre vor jedem ersten Aufschlag seinem Enkel Rafael immer gesagt, wohin er aufschlagen sollte, und er hat das gemacht. Also es war ein offenes Geheimnis in der Trainerszene, dass Tony immer so in Spanisch Mallorquin in einem Dialekt, das nur Rafael verstanden hat, ihm immer laut hingeschrien, egal wo er war, auf die Vorhand, auf den Körper und auf die Rückhand. Also das kommt schon mal vor. Jetzt mit dem Mikrofon müssen die Trainer natürlich etwas vorsichtiger sein. Oder sie veräppeln uns alle und es ist wirklich ein Code. Aber ich glaube trotzdem, dass Brian sich überlegen sollte, jetzt nicht morgen, nicht übermorgen, aber vielleicht so fürs Neujahr, irgendein Supercoach, die Amerikaner haben eigene Größen, ob das ein Sampras ist oder ein Agassi oder ein Jim
Boris
Courier.
Becker? Nee, oder ich bin Boris kein, Becker? Bin Wenn du Boris Becker sehr amerikanisch aussprichst, Boris, dann hört sich ganz
Becker,
schön amerikanisch an.
Ja, genau. Nein, aber ich glaube, dass das Beispiel Alcaraz und Beispiel Sinner, dass einfach so ein Supercoach, so dass das letzte Quäntchen, diese extra 10 oder 5%, ihn noch rausholen könnten, weil ich glaube, echt das Qualität hat, Sinner und Alcaraz auf die nächsten Jahre hin die Chance hat, sie zu schlagen oder auch auf der Augenhöhe mitspielen kann. Und deswegen wünsche ich mir, weil ich finde den Typ so gut. Also wenn ich das sehe, muss ich schmunzeln. Er ist sympathisch, er ist wohlerzogen. Er hat noch keine Tattoos, hoffentlich. Also ich bin da immer jemand.
Ich glaube nicht.
Der sieht das auch als im Auge eines Vaters zu einem Sohn. Also er macht alles, was ich mich als Vater eigentlich wünsche, macht er alles richtig. Und auch Brian ist ein toller Typ, auch mit seiner Frau. Also mir gefällt das sehr gut. Es tut dem Sport sehr gut, dass du einfach so feine junge Männer als Vorbilder hast für die heutige Jugend.
Ist das nicht lustig, Boris, gerade was du sagst? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber die Top-Männer haben alle keine Tattoos. Jannik Sinner,
ja.
Carlos, okay, klar. Carlos
so
hat
kleine,
ja seine Grand Slams quasi unter seiner Haut.
Ja.
Aber Ben nicht, Sascha nicht.
Auch nicht, ja.
Wenn du mal überlegst,
im
Vergleich zu Fußballern oder Basketballern oder anderen
stimmt,
Sportgrößen,
stimmt,
die sind ja komplette Weltkarten
ja, ja.
an Bildern.
Ja, vielleicht ist das der weiße Sport spielt da vielleicht eine Rolle oder dass Tennis insgesamt ein bisschen konservativer ist und so, was keine Ahnung. Also mir gefällt das. Also ich bin kein Fan von Tattoos, aber jeder Junge soll es machen, wie er will. Ich sage denen immer nur, das bleibt für immer. Also wenn das jetzt eine Phase ist oder ein trendiger Moment und wenn du jetzt dich von der Freundin trennst und groß Sabrina über deinem Herz tätowiert hast, dann musst du das einfach ändern. Ich finde das riskant für junge Männer oder Frauen, aber okay, es ist deren Leben und deren Haut. Aber nein, mir hat das sehr gut gefallen von Shelton, aber auch sehr gut von Sascha Zverev. Also das war wirklich besorgniserregend. Wimbledon erste Runde, auch dieser Offenbarungseid auf der Pressekonferenz und hat sich dann zurückgezogen. Man wusste nicht so recht, wo er ist und was er macht und hat sich entschieden, 10-12 Tage auf der Rafa Nadal Academy in Mallorca zu sein, sich mit Toni auseinanderzusetzen. Rafael war wohl auch einige Male dabei und hat da auch sehr positiv in Kanada darüber gesprochen, dass er sich das wünscht, dass Toni in der Zukunft hoffentlich einige Wochen im Jahr mit ihm verbringt. Ich glaube, er war nicht gewohnt, dass er nicht sofort ein Ja bekommen hat. Also das spricht auch für Toni, dass er einfach auch sich das überlegen muss. Er ist ein beschäftigter Mann und kann nicht von heute auf morgen alles liegen lassen, weil ein sehr talentierter Deutscher ihn dringend braucht. Also es spricht für beide, dass sie das so offen angegangen sind, aber es spricht vor allem für Sascha, dass er realisiert hat, dass er vielleicht mit einem erfahrenen, erfolgreichen Coach wie Toni Nadal vielleicht den nächsten Schritt noch gehen kann. Das ist jetzt wiederum nichts gegen seinen Vater oder seinen Bruder, aber ich glaube, er sieht, dass er sich auch da weiterentwickeln muss, verändern muss, um Schritt zu halten mit Alcaraz, mit Sinner und auch mit Shelton. Und auch das Halbfinale hat der Matchball gegen Khachanov. Also das damit kann er zufrieden sein. Auch die Woche danach in Cincinnati wieder Halbfinale erreicht. War wohl dann auch körperlich nicht in der besten Form. Das kann auch mit seiner Diabetes zusammenhängen. Es war unglaublich heiß in Cincinnati. Ja. Und ich glaube, als Diabetiker oder als Weißhäuter, was ja nichts Sinner ist, hat man einfach mit dieser großen Hitze Probleme. Ich hatte das auch immer, das darf man ja nicht laut sagen, dass man unter gesenkter Sonne, wenn man eben so weiß ist wie ich oder wie Sinner, dass man da Probleme hat. Ja, so ist es.
Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich so habe mit meinem Freund, es ist wirklich, weil ich habe mit meinem Freund das Halbfinale von Jannik Sinner geguckt gegen Atman und es war wirklich erdrückend heiß. Das Ding war, ich meine, du hast auch tausendmal Cincinnati gespielt. In Cincinnati die letzten Jahre war es so, es ist unglaublich heiß und schwül und gegen 16, 17, 18 Uhr kommt ein Gewitter auf, das ganze Ding kühlt ab, es regnet so eine Stunde, als würde die Welt untergehen, aber dann trocknet es und es kühlt ab und es ist wieder einigermaßen spielbar. Und so geht es jeden Tag. Dieses Jahr gab es keine Gewitter. Es gab einen einzigen Tag, wo es geregnet hat. An allen anderen Tagen gab es diese Kühle an Gewitter und an Regen nicht. Das heißt, es wurde nur heißer und schwüler, je länger die Tage waren. Und ich habe mit Jesse, meinem Freund, habe ich das Halbfinale geguckt. Und Jannik, jetzt im Nachhinein, als er dann rauszog mit dem Fieber, das er ja hatte, ergibt alles Sinn, Boris. Aber in dem Moment, er war so bleich und nur um die Augen herum hatte er so rote Flecken. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann zu Jesse sagte, ey, man darf, rothaarige Männer dürfen einfach nicht spielen bei dieser Hitze. Und ich bin sehr froh, weil ich habe mich dann sofort schlecht gefühlt, dass ich so, alle Rothaarigen dürfen bei Hitze nicht spielen. Deswegen bin ich sehr froh, dass du mich bestätigt hast, dass wenn du sehr hellhäutig bist und rothaarig.
Das glaubt ihr Braunhäutigen nicht, wie es uns Weißhäutigen da geht. Das ist eine Bullitze mit der Luftfeuchtigkeit. Wir haben ja keine Komplexe im Gesicht. Das geht ja direkt ins Herz bei uns. Das ist wirklich ein Problem gewesen. Und wer einmal im Midwesten in Amerika war, Cincinnati, Washington, da ist eine Hitze, die können wir uns Europäer kaum vorstellen. Und wenn du dann so hell bist wie ich oder wie Jannik, dann fühlst du dich einfach da nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob es Fieber war oder einfach eine
Hitzeschock. Hitzeschock,
ne? Also das und das dauert auch, bis das bei uns Weißen weg ist. Das geht dann nicht mit einer Nacht, sondern wir fühlen das ein paar Tage. Und deswegen, hoffentlich ist es in New York ein bisschen kühler.
Ja, also ich bin sehr froh, dass du es gesagt hast und nicht ich es war, die es gesagt hat, aber ich habe solche Gedanken gehabt und habe sie in der Privatheit meiner vier Räume auch geäußert, aber ich bin froh, dass du es sagst und nicht ich. Aber zu Sascha Zverev, genau, also ich habe ja alle seine Matches gesehen, bis auf, und das ist echt so ärgerlich, ich habe wirklich jedes einzelne Match von ihm in Toronto und Cincinnati gesehen und dann während des Carlos Alcaraz Matches bin ich von Cincinnati nach New York geflogen, also das eine habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nicht besonders viel sagen. Aber es war super beeindruckend, gegen Ben Shelton vor allem. Oder fangen wir in Toronto an. Ja. In Toronto hat man zwei Sascha Zverevs auf dem Platz gesehen. Der neue und der alte. Und die haben miteinander gekämpft. Es war so ein bisschen wie Faust und Mephisto. Der gute und der böse Sascha kämpfen miteinander. Du hast schon wirklich das Aufblitzen sehen, das aggressive Spiel. Die Vorhand war eine absolute Fackel. Ja. Und dann manchmal ist die Vorhand auch mit einer absoluten Fackel direkt an den Zaun geflogen. Ja. Weil halt so dieser letzte Zweifel vom alten Sascha noch irgendwie mit ihm auf dem Platz war. So, soll ich jetzt wirklich draufgehen oder doch nicht? Soll ich jetzt wirklich ans Netz gehen oder doch nicht? Und das war zum Beispiel auch in dem Match gegen Khachanov, als er diesen Matchball hat, geht er auf eine Rückhand-Longline-Winner auf den zweiten Aufschlag, ne, auf dem Return. Geht
direkt,
voll drauf, aber nicht so 100% entschlossen. Ja. Weißt du, ich glaube, er hatte sich in seinem Kopf gesagt, ich gehe voll drauf, ich gehe Longline, ich nehme das Risiko. Das hätte er ja vor 3 Monaten nie gemacht, oder?
Ja, genau.
Kannst du dir das vorstellen, dass er vor 3 Monaten Rückhand, Longline, Return auf den zweiten drauf geht? Ich mir nicht.
Nein, also, gerade beim Matchball oder beim Breakball, nein.
Ja. Genau. Sonst wird er eher zurückgehen, neutral über die Mitte returnieren und dann den Ballwechsel aufbauen. Aber da hat man so dieses, das meine ich mit diesem, dem alten und dem neuen Sascha, die miteinander kämpfen. Er wollte aber so hundertprozentig entschlossen war er nicht. Und das war in Cincinnati komplett anders. Da hat man wirklich den neuen Sascha übernehmen sehen. Er war überzeugter davon, dass das aggressive Spiel gut ist. Das Match gegen Shelton und gegen Nakashima waren die besten Sascha Zverevs, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich habe die kompletten Australian Open den Finaleinzug gesehen. Es war so dominant. Und es ist ja dann das Krasse bei Sascha, wenn er dann so spielt, dann sieht er ja gleich 20 Klassen besser aus. Ne? Hatte gerade Toronto gewonnen und es sah wirklich so aus, Boris, als könnte Shelton mit Glück 2 Spiele pro Satz machen. So gut ist er ja dann. Ja. Deswegen tut es mir so leid, dass ich dieses Alcaraz-Match nicht gesehen habe, weil ich gerne wissen wollte, ob er dann wieder zurückgegangen ist ins Alte oder ob Alcaraz ist ja auch, ne, so ist halt Carlos. Wenn Carlos gut spielt, dann ist es für die meisten sehr, sehr schwierig. Aber das war unheimlich beeindruckend. Und was noch beeindruckender war, und ich finde, das unterschlagen wir manchmal bei Sascha Zverev. Du hast gerade seine Diabetes erwähnt. Aber wie tough der ist, ist unglaublich. Der hatte richtig körperliche Probleme gegen Ben Shelton. Sein Puls war bei 2000 gefühlt. Der Arzt musste rauskommen. Ich habe noch nie gesehen, dass Sascha Zverev einen Arzt auf den Platz gerufen hat. Also da muss er schon komplett in den Seilen hängen, dass er sich die Blöße gibt, jemanden auf den Platz zu rufen. Dem geht's wirklich überhaupt nicht gut, Puls hoch, er konnte nicht atmen, er hat ständig gesagt, I can't get oxygen, ich kann keinen Sauerstoff, ich kriege keinen Sauerstoff. Und trotzdem hat er so gut gespielt. Und ich finde, manchmal vergessen wir zu erwähnen, wie tough dieser Junge ist und wie auch schmerzresilient er ist. Ja klar, er hat vielleicht in der Vergangenheit sehr lange Ballwechsel gegangen, aber um das zu machen, musst du auch schmerzresilient sein, wenn du jedes Match 2,5 Stunden dich bis zum Tode kämpfst, so ungefähr. Ne? Das ist schon sehr beeindruckend. Also ich glaube, dass wir werden nachher nochmal über die Auslosung sprechen, ich habe mir eben nochmal genau sein Draw angeguckt. Ich glaube, dass er ein sehr, sehr gutes Draw hat und ich glaube, dass er weit kommen wird, wenn er beim neuen Sascha bleibt. Ich weiß nicht, ob es Faust oder Mephisto ist, aber bei dem, der für ihn besser funktioniert, wenn er bei dem bleibt, dann glaube ich, hat er sehr, sehr gute Chancen, weit zu kommen, weil es hat mega Spaß gemacht, ihm dabei zuzugucken.
Nein, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir oft vergessen. Ich meine, der Junge hat Diabetes. Ne? Der war als 7-8-Jähriger, hat er vom Arzt gesagt bekommen, also Leistungssport nie im Leben. Jetzt ist er einer der besten Spieler der Welt seit fast einem Jahrzehnt und klopft an die Tür für einen Grand-Slam-Sieg. Aber dass er so weit kommt, ist also fast das 8. Weltwunder. Und auch für Diabetiker ist natürlich diese Hitze von Cincinnati und diese hohe Luftfeuchtigkeit Gift. Das ist, da gibt sich ja im Match immer diese Spritzen. Ich meine, dass das überhaupt geht. Und dass wir das als normal ansehen, ist wirklich außergewöhnlich. Und deswegen, ich bewundere ihn dafür. Und meine Hoffnung ist noch da. Ich glaube nach wie vor, dass er am Ende seiner Karriere irgendwann ein Grand Slam Turnier gewonnen hat, weil er das verdient hat. Weil er ein harter Junge ist und sich wirklich quält und über Grenzen geht, wo die meisten schon längst aufgeben würden. Deswegen, also ich sehe das positiv. Auch, dass er, wie du es von dir erklärt hast, dieses Mephisto-Faust-Beispiel finde ich wunderbar. Dieser alte, passive, vorsichtige Zverev gegen den modernen, aggressiven und optimistischen. Also ich finde das eine gute Erklärung. Und wenn er eben mit seiner Auslosung, ich habe das auch kurz gesehen, das ist machbar, bis Viertel-Halbfinale und so weiter. Und wenn er dann den neuen Zverev zulässt, ich glaube, wir werden in einer Woche ja nochmal reden oder in 10 Tagen, dann ist alles möglich für Sascha Zverev nach wie vor.
Ja, ich auch. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, ob ich überrascht war, aber einfach sehr beeindruckt davon, wie er aufgetreten ist.
Muss man sagen,
schon in Toronto gesehen. Ja,
muss.
Und es ist ja, muss man auch sagen, es ist ja jetzt nicht so viel Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass er 4 Monate in Mallorca war und lang geackert hat. Das waren was, 12 Tage.
Genau.
Also da schon wirklich, dass man da eine Transformation schon sieht. Ich finde, das ist schon der richtige Schritt, auch wenn es jetzt nicht gut läuft. Aber ich glaube, das ist der richtige Schritt. Er ist jetzt im besten Alter, 28, oder? Oder 27.
28, April, ja.
Das ist für Männer das beste Alter. Für Frauen ist so 37 und vor allem, wenn man in 2 Wochen 38 wird, wie ich am 9. September, das ist das beste Alter für Frauen, aber für Männer ist 28 ein gutes Alter deswegen. Und er wird ja auch immer reifer und er wird ja auch immer mehr zum Mann und selbstständiger und all das. Deswegen, selbst wenn es hier nicht läuft, ich finde, dass diese kompletten letzten 2 Monate, und wir haben es gesagt, Boris, um nochmal uns selbst auf die Schulter zu klopfen, vielleicht war diese Erstrundenniederlage in Wimbledon der Fluch, der Segen im Fluch, weil das ihm so einen Ruck gegeben hat, so hey, lass mich doch noch mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Ja, ich finde, ich habe sehr, sehr viele positive Aspekte gesehen. Carlos Alcaraz, Boris, gegen den rothaarigen Jannik Sinner. Es war eine kurze Affäre und Carlos, wie so oft, verliert random Sätze in den ersten 4 Runden, um dann trotzdem, wenn es sein muss, am besten zu spielen. Also es hat sich nichts geändert, oder?
Nein, aber erstmal wirklich Respekt auch vor beiden Spielern, dass sie Kanada nicht gespielt haben. Jetzt bin ich nicht Turnierveranstalter, aber deren Umfeld weiß, wann man die Pausen setzen muss. Du kannst nicht nach Roland Garros, Wimbledon, eine Woche Pause, sofort wieder nach Amerika, dann kommst du irgendwann in New York nicht mehr an. Und beide Spieler haben sich entschieden, eine Pause zu machen, um dann wirklich wieder gut in Cincinnati zu spielen. Das haben beide getan. Und Carlos Alcaraz, der Künstler, der jede Farbe beherrscht, ne, an guten Tagen, hat sich durchgearbeitet, durchgekämpft, immer mal wieder gut gespielt, aber immer gut genug gespielt. Und ich glaube, das zeichnet ihn aus. Deswegen ist er da ganz weit vorne. Du, ich bin in Mailand. Wirklich, dieses Finale wurde hochgepriesen. Ich habe mir Popcorn.
Wirklich, oh Gott.
Ich hatte ein kaltes Bier. Ich habe für den Abend mein Telefon ausgemacht. Und nach 20 Minuten war es vorbei. Ich sage, was ist denn da los? Und dann habe ich mich zurückentsinnen, wie ich mich in Cincinnati vor 30 Jahren gefühlt habe und habe so mitgelitten mit meinem rothaarigen Freund.
Och,
der war es einfach zu heiß und der war schwindelig und der wusste gar nicht, was er machen sollte. Und Carlos hat das natürlich sofort auch erkannt und da, also da kann man, das kann man auch eben nur jetzt nicht unterstellen, von wegen, ich gebe dir mal ein paar Spiele, dass er zurückkommt. Nee, der muss das zu Ende spielen. Hätte das auch 6-0, 6-0 beenden müssen. Insofern, also es war richtig, vom Jannik aufzuhören und hat auch dann das Mix nicht gespielt. Aber Carlos Alcaraz, das hören die Italiener nicht gerne, ist momentan der beste Spieler der Welt. Was die Punkte angeht, die gewonnenen Punkte, die gewonnenen Spiele, hat er für dieses Jahr fast 2000 Punkte Vorsprung vor Sinner. Obwohl Sinner, der Weltrangliste, weit voraus ist, aber Sinner hat jetzt jedes Turnier gewonnen bis zum Jahresende und Alcaraz nichts mehr. Insofern, jedes Spiel, was Alcaraz gewinnt, sammelt er die Punkte dazu und Sinner muss jedes Match verteidigen, weil er das letzte Jahr auch gewonnen hat. Also da kann sich mit Bistorino noch vieles verändern, auch die Weltranglistenposition von Sinner und Alcaraz.
Ja, da bin ich sehr gespannt jetzt auf den Zweikampf, weil genau was du sagst, Jannik hat hier den Titel zu verteidigen. Carlos hat sehr früh verloren gegen Van de Zandschulp, der schon ein paar Favoriten das Leben gekostet hat, metaphorisch natürlich nur. Aber 2 Sachen zu Carlos, die ich so super finde. Und zwar Nummer 1, er hat deinen Tipp sich zu Herzen genommen. Ich erinnere mich sehr gut. Ich saß genau auf diesem Stuhl, Boris, vor etwa 7-8 Monaten, als wir unseren allerersten Podcast aufgenommen haben. Und du sagtest damals, ich erinnere mich wie heute, Carlos ist der beste Spieler des Planeten, wenn er lernt, weniger zu spielen. Er spielt alles. Er spielt hier den Showkampf, da die Exhibition, dort noch das Turnier, hier noch ein 250er. Und er hat es gelernt. Wir haben schon drüber gesprochen. Madrid hat er rausgezogen, weil er Muskelprobleme hatte. Jetzt hat er seit Wimbledon nicht mehr gespielt. Wenn du so ein kreatives Genius bist wie Carlos Alcaraz, musst du dir Verschnaufpausen gönnen, damit diese kreative Energie wieder zu dir zurückkommt. Sonst wird die einfach ausgenutzt und dann verlierst du gegen Van de Zandschulp.
Ja,
und das will keiner.
Nee. Nein, das will also nicht nur Carlos, nicht, sondern alle Tennisfans der Welt. Wir wollen Alcaraz im Halbfinale, im Finale sehen, weil er vielleicht der faszinierende Spieler ist. Natürlich im Zusammenhang mit Sinner. Aber ich hoffe, dass er jetzt im Herbst auch an unsere Sätze denkt. Dass er also nicht wie letztes Jahr jede Woche durchspielt, sondern er braucht seine Pausen, soll sich auf die großen Turniere, soll sich auf das ATP-Finale in Turin qualifizieren, weil da muss er sein bestes Tennis spielen. Und aber das machen die jetzt gut, das haben sie verstanden. Und aber die Frage ist so für mich ein bisschen, ja, wir sparen über Zverev, wir sparen über Shelton, aber momentan wird es geführt von zwei Spielern. Also die Frage ist eher, gewinnt Sinner oder gewinnt Alcaraz diese Woche? Bei den anderen hat man den Eindruck, ja, Sascha spielt besser und Shelton spielt wieder gut, aber so den ganz großen Schub, also für New York sehe ich eigentlich auch nur zwei Favoriten, oder siehst du es anders?
Nee, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an bei Jannik, wie er sich fühlt körperlich jetzt, ob es wirklich, ne, weil es ist dann doch nicht so lange hin. Wobei die ersten Runden wird er wahrscheinlich einigermaßen überstehen und sich dann wieder erholen. Aber eben, wie hast du gesagt, dass so viele Punkte zu verteidigen. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er da sich keine, dass das eigentlich ihm keine Probleme bereitet. Aber vielleicht jetzt mit Carlos im Nacken, vielleicht wird das dann doch ein bisschen was sein.
Genau.
Er hat jetzt Pause gemacht. Ich habe immer jeden Tag mir den Trainingsplan angeguckt von der US Open. Er stand jetzt gar nicht auf dem Trainingsplan. Heute stand er auf Arthur Ashe um 11 Uhr. Also da frage ich gleich mal, ich bin ja jetzt noch hier, aber ich fahre gleich zur Anlage, da frage ich mal rum, ob er aufgetaucht ist, wie lange er trainiert hat, ob er wirklich die volle Stunde auf Arthur Ashe gemacht hat oder früher abbrechen musste. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Carlos hat davor trainiert um 10 Uhr und ich glaube schon auch dieses, ich finde schon, jetzt unabhängig von den Verbesserungen bei Ben Shelton und auch bei Alexander Zverev, man sieht dann leider doch immer noch Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf einem Niveau.
Ja.
Dann finde ich, ist Sascha Zverev steht so für sich. Ich finde, dann gegen Ben Shelton sieht man eben doch, dass er nochmal fünf Klassen besser ist. Und dann kommt so Ben Shelton und der Rest, so ein Taylor Fritz etc., die allen immer mal gefährlich werden können. Aber wenn man so die Durchschnittsleistung eines Jahres nimmt, dann sind das so die Pockets, die es gerade im Männertennis gibt. Sinner Alcaraz in einer Sphäre, dann dahinter irgendwie Sascha alleine für sich, weil wenn er dann gut spielt wie in Cincinnati, ist er einfach dann gleich 10 Klassen besser als alle anderen, außer Alcaraz und Sinner. Und dann danach so die Amis, wie ich sie nenne. Das ist dann Shelton, das ist ein Fritz, ein Diallo, finde ich sehr, sehr gut. Der macht sich auch unheimlich. Er hat ein gutes Match gespielt gegen Jannik Sinner, aber das sind dann so die, ne? Es ist dann doch so in Pockets aufgeteilt bei den Männern.
Erinnert mich so ein bisschen an die Generation Nadal-Federer, die doch lange dominiert haben, bis dann Djokovic dazu kam.
Ja.
Also das fehlt mir. Ich will, dass so 3-4 Spieler wirklich Sinner und Alcaraz mehr die Stirn bieten, sie auch mal in Grand Slams schlagen und nicht nur bei kleineren Turnieren. Also das wird dem Sport gut tun. Ich meine, wir sind fasziniert von diesem Duo. Also sie sind also auch so unterschiedlich sie sind. Also nicht nur körperlich, auch wie sie aussehen vom Typ her und so weiter. Also das tut dem Sport gut. Aber ich würde wünschen, wenn die Party etwas vergrößert wird. Aber ich glaube, das findet noch nicht bei den US Open statt. Also ich werde mich sehr überrascht sein, wenn das Finale nicht Sinner Alcaraz heißen würde. Ein Wort zu seinem Landsmann Djokovic. Ich meine, der hat eine längere Pause gemacht, was ich verstehen kann.
Länger.
Und der war in Griechenland im Urlaub und in Belgrad und wo er sonst noch überall war. Und jetzt habe ich ihn aber beim Mix wieder gesehen, was mich gefreut hat. Aber was glaubst du, wie er die US Open sieht, was so seine Triebfeder jetzt ist, oder seine Erwartungshaltung?
Ja, also da bin ich wirklich sehr gespannt. Er hat keine leichte erste Runde, wobei für Novak vielleicht gar nicht schlecht. Er spielt nämlich gegen Lerner Tien, der so ungefähr der Novak Djokovic war, wenn Novak Djokovic 14 Jahre alt wäre und Linkshänder.
Ja.
Ne, aber so vom, ich glaube, er hat sein Spiel sehr nach Novak modelliert, ne? Das sehr kluge, gute Richtungswechsel, aber erstmal den Ball halten und so. Und ich glaube, dass das nicht leicht wird, aber ich glaube, wenn er da durchkommt, dass er sofort im Turnier angekommen sein wird.
Okay.
Ne? Weil es ist klar, dass es lange Ballwechsel sein werden. Er wird den Punkt aufbauen müssen. Er wird die Temperaturen testen müssen. Die letzten zwei Tage war es hier sehr kühl. Es war um die 20 Grad.
Okay.
Es hat viel geregnet. Es gibt irgendeinen Hurricane im Süden.
Hurricane Aaron.
Ja. Genau, Hurricane Aaron von der Zungenbrecher. Und wir kriegen so die Auswüchse von Hurricane Aaron hier. Das heißt, es regnet und es ist kühler, aber ab morgen soll es wieder wärmer werden. Ich glaube, dass Novak dann wirklich im Turnier angekommen sein wird, wenn er Lennart Tieren besiegen kann. Okay. Eine Sache, die gestern jemand zu mir gesagt hat, die ich sehr interessant fand, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Er hat gesagt, ist dir nicht aufgefallen, dass alle Spieler platt sind? Ob es selbst ein Jannik Sinner in Cincinnati, der musste sich richtig quälen. Klar ist die Hitze tough, aber der quält sich. Carlos Alcaraz auch nicht über immer wieder diese Höhen und Tiefen einfach, weil die Saison so lang ist. Und man muss sagen, Carlos Alcaraz spielt bisher die beste Saison seines Lebens, wenn man mal auf die Konstanz guckt. Klar gibt es vielleicht Saisons, wo er mehr gewonnen hat an Grand Slams. Ne? Letztes Jahr Roland Garros und Wimbledon, dieses Jahr nur Roland Garros. Aber Konstanz mäßig ist es die beste, der hat glaube ich schon 7 Titel gewonnen dieses Jahr, oder? Ja, ja. Also ich meine, das ist ja unglaublich. Das heißt, alle sind so angeschlagen und Novak ist der einzige Spieler, der frisch hier ist. Ne? Das ist der einzige von allen, der hier quasi nochmal ein komplettes Reset geschafft hat und frisch hier anreisen wird. Deswegen, ich würde Novak niemals unterschätzen, vor allem wenn er frisch ist. Aber die erste Runde gegen Lennart Tieren ist schon eine Herausforderung. Wie schätzt du das ein, diese erste Begegnung?
Ja, sagen wir es gut und schlecht. Gut, weil er weiß im Training, er muss Vollgas geben. Wenn er da ins Match sich reintastet, dann wird er verlieren. Also der muss das extrem ernst nehmen. Wenn er dann die erste Runde, zweite Runde, dann spielt er sich in seine Form rein. Aber nicht vergessen, er hat jetzt seit Wimbledon kein Match bestritten. Auch kein Exhibition, war beim Mix dabei, aber das kannst du nicht ernst nehmen. Insofern, das ist schon sehr riskant mit der ersten Runde. Also da, ich hoffe natürlich, dass er gewinnt, aber da muss er wirklich sein bestes Tennis finden, weil sonst ist der Amerikaner vielleicht stärker. Aber ich sehe das positiv. Ich glaube auch, dass Novak hier weiterkommen wird. Aber die Frage ist offen, ne? Was dann? Ich meine, er ist momentan, was das Rennen nach Turin, ich meine, er hat kaum gespielt, ist ja, ist die Nummer, ich gucke gerade, die Nummer 5. Djokovic ist Nummer 5 mit 3083 Punkten. Ich meine, das ist gut für ihn, aber eigentlich ein Affront an die Konkurrenz. Ich meine, der hat mit der Hälfte der Turniere so viele Punkte erreicht wie fast Shelton oder Zverev. Also das ist Wahnsinn, was für ein Niveau er Novak noch hat, wenn er spielt. Deswegen stellt sich die Frage nicht, wann soll er aufhören? Weil wenn er spielt, ist er noch immer absolute Weltspitze. Aber er muss sich die Pausen einteilen, um dann wieder frisch anzukommen. Aber ja, es ist halt die Frage, langt ihm dann ein Halbfinale Wimbledon? Langt ihm ein Halbfinale Paris? Mhm. Oder will er nochmal den großen Triumph? Aber gut, wir ihn haben, dass er weiterspielt, weil also Tennis braucht ihn nach wie vor. Aber dann habe ich heute noch was Hiobsbotschaft gesehen. Oder sogar gestern, heute Morgen war es. Nick Kyrgios hat überraschenderweise ausgepult aus dem Turnier.
Jetzt überraschenderweise mal ehrlich, in Anführungszeichen, Boris, oder überraschenderweise?
Echt? Können wir das noch ernst nehmen? Also ernst den Tennisspieler Nick Kyrgios? Oder würde es nicht einen Gefallen tun zu sagen, Leute, ich bin eigentlich zu oft verletzt oder habe die Motivation nicht? Oder liebäugelt er vielleicht mit einem großen Abschied in Melbourne, weil das letzte Turnier war Melbourne. Seitdem hat er Knieprobleme und Handgelenksprobleme und war in diversen anderen Kanälen unterwegs. Also er soll auch machen, was er will, aber als Tennisspieler kann man ihn auch ernst nehmen oder versucht er wirklich nochmal zurückzukommen?
Ja, das ist eine super Frage, Boris, denn es ist so, ich hatte alle Verletzungen dieser Welt, die man haben kann in meiner Karriere. Ja. Ich hatte 5 OPs, ich hatte einen Ermüdungsbruch im unteren Rücken, ich hatte dieses komplette letzten 2 Jahre meiner Karriere hatte ich Handgelenks- und Ellenbogenschmerzen. Und deswegen, ich würde mal sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Erfahrungswert, was Verletzungen im Sport betrifft. Und es gibt eigentlich 2 Entscheidungen, die man treffen muss. Ist die Verletzung zu schwierig und muss ich pausieren und die richtig auskurieren? Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Die vielleicht Menschen, die keinen Leistungssport treiben, denken, wenn man verletzt ist, sitzt man zu Hause und wartet 8 Wochen, bis die Verletzung wieder weg ist. Nee, die ist mit der gleichen harten Arbeit verbunden, diese Reha-Zeit, nur anderweitig. Du bist dann nicht auf dem Platz, aber du bist 8 Stunden im Kraftraum und du baust die Muskeln auf. Und es sind dann so 100 Wiederholungen von der kleinsten Bewegung, die gehen. Trotz der, ne, das ist, für mich war die Reha-Zeit immer viel, viel anstrengender, mental und auch körperlich, als die Zeit auf dem Platz, weil ich fand, die 4 Stunden volle Intensität Training, die habe ich immer gerne gemacht. Danach habe ich mich geil gefühlt, weißt du, alles rausgelassen, geschwitzt, geblutet, alles, also ja, geiler Tag am Arbeitsplatz. In der Reha war ich am Tag viel länger, 10 Stunden teilweise, kein einziger Schweißtropfen, sondern immer nur den gleichen Muskel angespannt, 100.000 Mal. Und es macht dich mental fertig und es macht dich auch körperlich trotzdem müde, ne, weil du bist ja trotzdem körperlich dabei. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das war bei mir die letzten 2 Jahre mit meinen Handgelenks- und Ellenbogenschmerzen, da wusste ich, ich spiele nicht mehr so lange und das ist nicht so schlimm, dass ich eine OP brauche. Ich kann es eigentlich nicht schlimmer machen. Das heißt, ich muss es managen. Und was heißt das managen? Du musst viel Behandlung machen, du musst viele Reha-Übungen machen und die einbauen in deinen Trainingsplan und gleichzeitig akzeptieren, dass du nicht schmerzfrei spielen kannst, ne? Oder dass du dir Schmerztabletten zu bestimmten Zeitpunkten reinhauen musst oder ein Heißpatch vorher, bevor du aufs Match gehst. Oder ich weiß noch, nach meiner Knie-OP musste ich so 2 Monate jeden Morgen 1 Stunde Eis auf meine Knie legen, bevor ich trainieren konnte. Also das ist dann so dieses Managen. Aber das sind die 2 Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, bei Nick Kyrgios, und um fair zu sein, ich bin natürlich nicht bei ihm zu Hause, aber ich habe das Gefühl, er macht weder das eine noch das andere. Weder ist er 3 Monate jetzt in der Reha-Klinik und konzentriert sich darauf, was auch immer seine Verletzung ist. Es war mal die Knie, mal war es Handgelenk. Sich wirklich darauf zu konzentrieren, diese Muskeln aufzubauen und in Kauf zu nehmen, dass es schmerzhaft und anstrengend ist. Noch sagt er, okay, ich komme jetzt nicht um den Schmerz herum und ich muss mit dem Schmerz spielen. Er macht weder das eine noch das andere. Und deswegen, glaube ich, ist es eine faire Frage von dir zu sagen, will er das eigentlich noch? Weil das ist ja die Frage. Für mich war nie die, wenn ich so verletzt war, hatte ich nie die Frage in meinem Kopf, höre ich jetzt auf, sondern ich wusste, ich wollte weitermachen und dann musste ich, all das andere war halt der Preis, den ich zahlen musste, um wieder irgendwann auf dem Platz zu stehen.
Ja, also meine Frage ist, warum tut er sich das an? Das ist ein vermögender junger Mann, der hat auch seine Meriten im Tennissport verdient. Ja, man kann immer sagen, unglaubliches Talent, aber Wimbledon-Finale hat erreicht und auch sonst hat er viele Großen auch geschlagen. Warum tut er sich das jetzt an? Hat das vertragliche Gründe? Hört dann sein Nike-Vertrag auf oder einfach seine Präsenz in der Öffentlichkeit hört dann auf, aber er hat auch einen Podcast und ist in Talkshows unterwegs, er kann auch quatschen. Insofern, warum tut er sich das an? Oder ist der Plan, ich will mich irgendwie nach Melbourne retten, da kommt er her und bekommt dann die Verabschiedung, die er sich vielleicht wünscht oder erträumt. Das kann auch sein, aber also damit tut er sich heute keinen Gefallen, alle paar Wochen aus dem Turnier rauspolen, weil das kann ihm auch so nicht gefallen, ne?
Meine Frage an dich, Boris, für jemanden wie Nick Kyrgios, der eine gute Karriere hatte, aber eine Karriere, die, glaube ich, unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, der vielleicht bekannter ist für seine Querelen auf und neben dem Platz als für seine Erfolge auf dem Platz. Wenn er aufhört, wenn er offiziell nicht mehr Tennisspieler Nick Kyrgios ist, interessiert sich die Öffentlichkeit noch für ihn? Ich meine das ernst. Du weißt es besser. Du weißt, wie schnell das geht. In der heutigen Zeit noch viel schneller, wenn du mit dem Tennis aufhörst und nicht dabei bleibst auf eine Art und Weise, ob es als Kommentator ist oder als anderes. Es ist jetzt was anderes für dich. Du bist ja eine Sportlegende. Du wirst nie aus dem Augen, auch wenn du es dir manchmal wünschst vielleicht, du wirst nie aus der Öffentlichkeit rausgehen. Aber du hast den Status einer Legende. Nick Kyrgios hat das nicht. Der ist keine Legende. Der hat kein Grand Slam gewonnen. Der hat nicht mal ein richtig großes Turnier gewonnen. Der hat Washington gewonnen, oder? 500er.
Hat kein Masters gewonnen, hat kein Grand Slam gewonnen. Ja, Doppel-Eimer Melbourne. Aber sagen wir, es geht um Relevanz und um Daseinsberechtigung. Als Tennisspieler findet er noch statt, weil er hat natürlich auch ein paar Fans, die wünschen sich, dass er wieder spielt. Und als Tennisfan wird er auch, also als Tennisspieler wird er auch verkauft. Wenn die Plattform Tennis nicht mehr da ist, was ist er dann? Dann ist er ein Ehemaliger, okay, das hört man nicht so gerne. Also was ist dann seine Berufsbezeichnung, wenn er in New York landet? Was da muss er immer ein Dokument ausfüllen, ne? Da steht da immer Beruf.
Stimmt, ja, genau.
Ne? Man kann nicht sagen, ich war ehemaliger Tennisspieler oder ne? Man braucht dann einen ordentlichen Beruf und so. Also ich glaube,
du schreibst immer Legende rein, habe ich gehört von Immigration.
Nein. Ich schreibe immer, jetzt schreibe ich Journalist oder ich Medien oder sowas.
Okay,
ne? Ja, klar. Nein, aber das ist eine Frage. Ist ja auch mit 29 noch jung. Also er könnte, was das Alter angeht, ja noch einige Jahre weiterspielen. Aber er muss sich entscheiden. Entweder werde ich nochmal ganz gesund, da muss ich die Zeit investieren, muss mich engagieren und muss danach leben. Oder ich höre auf und vielleicht in Melbourne und dann war das auch in Ordnung. Aber ich glaube, jetzt ist eine sehr unbefriedigende Zeit für ihn.
Ja, ich glaube auch. Ich würde es mir nochmal wünschen, weil am Ende ist er ja doch ein super Talent. Aber es wird schwieriger und schwieriger, zumindest wenn er sich nicht entscheidet, was er will. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube wirklich, das ist das Problem. Er hat sich, glaube ich, nicht entschieden, will ich aufhören oder will ich weiterspielen? Und das, diese Entscheidung würde dann auch seine Handlung informieren und er würde ihm dann klar machen, was er machen sollte. Ob er dann in die Reha geht oder was auch immer oder sich spritzen lässt. Aber so dieses Dazwischen ist, glaube ich, ein Problem. Bevor wir noch mal kurz auf die Auslosung gucken. Boris, hast du was vom Mixed-Doppel mitbekommen? Wie hat es dir gefallen? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich bin froh, dass du mich dazu fragst. Also als ich davon gehört habe zum ersten Mal, dachte ich, was haben sich dabei überlegt? Ein Mixed-Doppel vor dem eigentlichen Turnier, dass das Doppel an sich gestrichen, wo ich dann für die Doppelspieler mich echauffiert habe und dachte, da nimmt man ihnen eine Arbeit weg, also Preisgeld weg. Also Doppelspieler haben auch ihre Daseinsberechtigung, bei den Herren wie bei den Damen. Und dachte, was ist denn das für ein... Ja, du weißt schon, was ich jetzt sagen sollte. Aber wir sind noch eher, ich bin noch eher, ich halte mich zurück, vielleicht die Kinder und hören mir zu. Nein. Und dann habe ich gesehen, wer spielen will. Also die komplette Weltspitze bei den Damen und Herren, dachte ich, wow, irgendwas haben die verstanden, was ich nicht verstanden habe. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte, was für ein geiler Wettbewerb. Das war das geilste Tennisturnier, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich habe mich nur geärgert, warum die Matches so schnell vorbei waren. Also wer hat sich denn bitte ausgedacht, dass die ersten Matches nur bis 4, also der Satz gehört bei 4 auf. Sage ich, ihr müsst doch länger spielen. Das Finale war dann 2 Sätze oder ein Champion. Wunderbar, aber die ersten Spiele waren für meinen Geschmack viel zu schnell vorbei, aber ich habe mich sowas von amüsiert und ich fand richtig gut, wie da alle zusammengespielt haben und auch die Zuschauer, du hast gesagt, es war Full House bei den Spielen, 23.000. Welches Tennisspiel heute bekommt 23.000 Zuschauer? Kaum eins, also da muss Sinner gegen Alcaraz spielen und so weiter. Also die haben von der Idee alles richtig gemacht, vielleicht das Format etwas länger, aber das war eine sehr gute Entscheidung.
Ja, also ich habe beide Tage kommentiert. Am ersten Tag war ich in der Kommentatorenkabine. Gestern saß ich Courtside am Rand des Platzes fürs Halbfinale und für die Halbfinals und das Finale. Und es war ein Heidenspaß. Mein absolutes Lieblingsmatch, Vavasori und Errani gegen Muchova und Rublev. Erster Punkt, Errani spielt Longline an Rublev vorbei und beide Italiener forzern sich direkt ins Gesicht und fangen an, sich so zu schubsen. Also die Energie war auf 130 innerhalb von 10 Sekunden und Muchova und Rublev gucken sich an und denken sich so, ey, wir lassen uns doch nicht von diesen Mix-Doppelspielern jetzt einen einschenken. Nach dem dritten Punkt schrien Rublev und Muchova sich an und so, come on, und haben sich auch hin und her geschubst. Und es war einfach eine absolute Chaos-Energie auf diesem Platz innerhalb von 1,5 Minuten.
Wow.
Und danach war ich überzeugt, dieses Format funktioniert. Vavasori und Errani waren super wichtig für das Turnier, weil die wollten einen Punkt unterstreichen. Die wollten zeigen, wir Doppelspieler, wenn wir uns um unsere Taktiken kümmern und unsere Muster trainieren, sind wir besser als Einzelspieler, die einfach in dieses Format reingeworfen werden. Deswegen, die haben gespielt mit einer Dringlichkeit, Boris, als wären es Wimbledon, US Open, French Open, Australian Open auf einen Schlag. Nach jedem Punkt gab es Forza. Ja. Ich weiß, gestern im Finale gab es Forza. Nach dem ersten Punkt im Finale gucke ich hoch zur Box, war Vavasori serviert so einen okayen, keine Ahnung, 185 km/h mit Kickaufschlag auf Swiatek, die spielt mit Rahmen hinter sich. Ich gucke in die Box, komplett Standing Ovation von der italienischen Box. Die standen das ganze Match über. Also das hat richtig, richtig Laune gemacht. Es hat mega Bock gemacht. Ja. Swiatek und Rüd waren, also ich muss erstmal einen Riesenlob an Iga Swiatek. Iga Swiatek spielt Cincinnati, gewinnt Cincinnati gegen Paulini im Finale nach 2 Stunden. Um 20 Uhr ist das Match vorbei. Du weißt, wie es ist. Presse, Siegerin-Zeremonie.
Dauert ewig.
Ewig. Duschen, Eisbad, was auch immer. Wird dann mit dem Privatjet von der USTA nach New York geflogen, weil sie schon gezittert haben.
Abends.
Landet um 1 Uhr morgens in New York, war um 3 Uhr morgens in ihrem Hotel eingecheckt und im Bett und hat dann am nächsten Tag um 12.30 Uhr an Rüds Seite gespielt, 2 Matches gewonnen und dann gestern Abend nochmal Halbfinale gewonnen, nachdem sie 8-4 im Champions Tiebreak übrigens hinten waren und hat dann nochmal im Finale richtig, richtig geil gespielt. Also Iga Świątek, Hut ab vor diesem Effort. Sie hätte easy rausziehen können und sagen können, sorry, ist mir zu viel, hätte keiner was gesagt. Aber sie hat sich dahingestellt und hat gefightet. Mhm. Und es hat mega Spaß gemacht. Und es war so schön zu sehen, Boris, weil Kaspar Rüd hatte so eine riesige Wertschätzung für sie, dass sie das gemacht hat, dass er wirklich so... Man hat es, wie er sie angeguckt hat, das war so voller Bewunderung. Wenn sie einen guten Ball gespielt hat, hat er immer so sie angeguckt, so, oh Iga, wie bist du so gut? Ich verstehe es nicht. Und es hat echt Spaß gemacht, das zu sehen. Also es war auch wirklich ein voller Erfolg. Du hast es gerade gesagt, also ein paar Sachen vielleicht, weil ich lange mit Eric Butorak gesprochen habe. Das ist der Head of Player Relations in der USTA und er hat sich dieses ganze Format ausgedacht. Wir nennen ihn intern unseren Commissioner of Mixed Doubles. Er war selbst früher ein Doppelspezialist und vielleicht
Linkshänder,
ein paar, ganz genau, Linkshänder. Und vielleicht ein paar Erklärungen zu, warum das Format so war. Er wusste, damit die Einzelspieler spielen, muss er das Turnier irgendwie in 2 Tagen durchhaben. Denn alle Einzelspieler haben ihm das Feedback gegeben. Sie bräuchten mindestens 4 Tage, um sich auszuruhen und sich dann komplett aufs Einzel vorzubereiten, trainingsmäßig. Das heißt, er wusste, er musste dieses Turnier mit 16 Doppelpaarungen irgendwie in 2 Tagen rumkriegen. Deswegen dieses bis 4, die 2 Sätze bis 4 und no ad scoring und deswegen auch diese 2 Matches an einem Tag. Das war sozusagen der Kompromiss. Er hätte sich's auch anders gewünscht, aber sonst hätte er auf die Einzelspieler verzichten müssen oder zumindest auf einige. Und es war ihm sehr wichtig im ersten Jahr, dass so viele Stars wie möglich spielen, damit es eben eine super Atmosphäre kreiert und dass dann im nächsten Jahr die Stars, die vielleicht nicht spielen wollten, da gehört eine Sabalenka dazu, eine Coco Gauff hatte von Anfang an abgesagt, da waren so ein paar, dass die sich vielleicht davon angespornt fühlen, nächstes Jahr mitzuspielen und dass er dann, weil er hat wirklich jede einzelne Person angerufen, angebettelt, angefleht. Also der hatte schlaflose Nächte. Ich glaube, heute Morgen ist der glücklichste Mensch des Planeten, ist Eric Butorak, weil das ist richtig gut gelaufen. Aber ja, für all diejenigen, die sich das vielleicht nicht angucken konnten, weil es mitten in der Nacht in Deutschland war oder weil sie keine Streams gefunden haben, es war ein riesen, riesen Spaß. Und schon am ersten Tag bei dem, am Anfang dachte ich noch so, oh Gott, um 11 Uhr war Arthur Ashe noch nicht voll. Und du weißt auch, wie es ist. Es war sauer. Ja. Es waren 7.000 Leute da, was ja viel ist für ein Mixdoppel. So viel hatten die noch nie in ihrem Leben bei einem Mixdoppel, 7.000 Leute. Aber in einem Stadion von 23.000 sieht es halt leer aus.
Ja,
und da habe ich mir schon an den Kopf gefasst und dachte, oioioi, ob das was wird. Und als Novak Djokovic und Olga Danilovic auf den Platz kamen, war das Ding proppevoll, 20.000 Leute, boom, saßen in ihren Sitzen und es hat
20.000 für das Mix.
Ja, bei Djokovic Danilovic hatten wir 19.800 Leute im Stadion. Ja.
Ich sag dir, bei den ersten Runden, Damen und Herren, sind nicht so viele Zuschauer den Mix. Sind nicht so viele Zuschauer. Das müssen wir uns mal merken, ja.
Das müssen wir uns wirklich mal merken und das mal angucken. Also wirklich, dass Novak Djokovic und beziehungsweise ich lüge, vor ihnen spielten Jack Draper und Jess Pegula gegen Emma Raducanu und Carlos Alcaraz. Da war...
Das habe ich gesehen, das Match. Deswegen, ich war enttäuscht. Ich wollte länger dieses Match mal angucken.
Ja, das war schade.
Ja.
Ja, das war schade. Das ist auch das Einzige. Also das glaube ich, dass das nächstes Jahr ein bisschen anders sein wird. Die meisten der Einzelspieler kamen gar nicht dazu zu trainieren. Ne? So wie eine Iga, die kam an, hat sich direkt auf den Platz gestellt und so, let's hope for the best, so ein bisschen. Ja, ja. Ich glaube, dass das nächstes Jahr ein bisschen anders sein wird. $1 Million hat das Siegerdoppel bekommen, das Sieger-Mix-Doppel. Und man muss noch eine Sache sagen, weil du gesagt hast, viele haben sich beschwert, ja, die Doppelspielern gingen Jobs verloren. Das stimmt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ihm ganz wichtig war, er war ja selbst ehemaliger Doppelspezialist, das Preisgeld bei den Doppel von den Männern und den Frauen wurde auf eine Weise erhöht, dass sie quasi das gleiche Geld machen, wenn sie nur Doppel spielen, als wenn sie letztes Jahr Mix-Doppel und Doppel gespielt hätten. Das war so sein Kompromiss, um das finanziell für die Doppelspieler auszugleichen, die nicht teilnehmen konnten.
Okay.
Das finde ich fair.
Okay.
Also finde ich zumindest, es ist vielleicht nicht fair. Natürlich würde man sich lieber das Geld verdienen, als einfach nur höheres Preisgeld bekommen und nicht die Möglichkeit, einen Grand Slam-Titel zu holen. Aber ich finde, man sieht, dass er mitdenkt und versucht, das wenigstens ein bisschen auszugleichen.
Also Vavasori, Errani, $1 Million, ich glaube auch fair geteilt, also jeder die Hälfte.
Ja. Das, also wobei Errani hätte 700.000 verdient, ehrlich? Weil sie hat dieses Team getragen. Getragen. Sie hat, weil der Vavasori, es ist ein unglaubliches Talent normalerweise. Vavasori normalerweise ist ja bei Doppelspielern oft so, die spielen Doppel, weil sie sich nicht so gut bewegen, ne, und nicht so schnell sind. Der ist schnell, der hat ein Händchen, der hat Reaktionen am Netz, unglaublich. Also er hatte wirklich alle Highlights. Er war der Carlos Alcaraz des Mixed-Doppels. Er hat alle Highlight-Reels bestimmt. Aber er ist so ein ganz sanfter Typ. Und immer, wenn es wichtig wurde, hat man gesehen, dann gingen so die Schultern runter und man hat so das Gefühl gehabt, er denkt jetzt über alles nach und die Errani hat ihn, die hat ihn geschlagen auf die Schulter und so, Forza, Forza. Es war, ich hätte mir das 18 Stunden lang angucken können und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt gewesen.
Und dazu muss man wissen, Errani ist 1,57 groß und war so fast 2 Meter. Ne? Also wenn du sagst Schulterschlagen, den muss ich dann hochschmeißen, um die Schulter zu treffen, ne? So ungefähr.
Ja, das war auch so lustig, weil sie hat ihn immer so weggeschubst. Das war so ihre Art sozusagen, so Andrea, komm on.
Die.
Gib mir ein bisschen, gib mir ein bisschen Energie. Sie hat ihn immer so, komm jetzt, die. Das war super.
Schön. Okay.
So, Boris, wir haben jetzt schon gnadenlos überzogen. Möchtest du noch mal ein paar Worte über die Auslosung verlieren? Ich habe sie vor mir.
Ja.
Beide Damen und Herren. Es ist ein bisschen länger geraten dieses Mal, weil wir jetzt schon länger nicht gesprochen haben.
Ja.
Aber ich glaube, was ich gesehen habe, ich mache jetzt mal schnell Durchgang.
Bitte.
Alexander Zverev, finde ich, sieht sehr gut aus in seiner Hälfte. Dritte Runde könnte Ogier Aliassime werden und ein mögliches Viertelfinale mit Alex de Minaur. Finde ich sehr gut für ihn, oder?
In Ordnung. Und welcher Hälfte ist er?
Ja, finde ich. Er ist in der oberen Hälfte, er ist also bei Jannik Sinner und geht aber quasi von ihm weg nach unten. Und da ist dann de Minaur. Er würde also auf de Minaur zulaufen. Das so ein bisschen kompliziertere ist, in der vierten Runde könnte Andrei Rublev warten.
Okay.
Und noch jemand, der in der Hälfte ist, der gefährlich ist, ist Karin Khachanov, von dem haben wir gerade gesprochen. Der würde in der vierten Runde auf Alex de Minaur treffen.
Okay.
Das heißt, das sind so die Leute. Finde ich voll okay, oder?
In Ordnung. Also das ist, ich habe immer Angst für die erste, zweite Runde, wenn da irgendein ein Floater spielt, den man eben nicht so gerne hat, gerade am Anfang. Also wenn er dann mal
also auf dem Papier ist die erste Runde nicht leicht, aber wer Alejandro Tabilo ist seine erste Runde.
Linkshänder,
der war letztes Jahr noch Top 20, aber wer ihn dieses Jahr hat spielen sehen, glaube ich, sieht es nicht ganz so kritisch, weil der hat echt schlecht gespielt dieses Jahr. Ich glaube, der hat 3 Matches oder so gewonnen. Also der ist wirklich nicht in Form. Trotzdem ist ein gefährlicher Spieler, ist ein Linkshänder, aber ich glaube, Sascha hat, die haben es in Cincinnati, haben sie es gezeigt, der hat eine absurde 30-1 Bilanz gegen Linkshänder, glaube ich.
Okay.
Also ich glaube, er mag es gegen Linkshänder
zu spielen. Klar. Okay, gut.
Ja, seine Rückhand halt, ne, was die Linkshänder gerne machen, diesen Slice raus, geht halt auf Saschas Rückhand und dann ist danke, gute Nacht. Jannik Sinner ist in der Hälfte von Sascha Zverev ganz oben. Bei ihm ist, das ist tough, finde ich. Der hat ein paar Taffe bei ihm. Der hat Bublik, der hat Tommy Paul, der hat Lorenzo Musetti, Gabriel Diallo und Viertelfinale wäre Jack Draper.
Okay,
das
ist
Jannik Sinner.
Hat da ein bisschen was zu arbeiten. Das ist ein schwieriges Viertel, aber das, deswegen sage ich, das ist ein Wunschkonzert, ne? Und Auslosung ist nur so gut, wie du sie machst. Aber wenn du natürlich Gegner hast, gegen die du nicht so gerne spielst und das in Folge, ne? Ist ja Best of 5, hast du mal einen Tag frei, kannst du ja holen. Aber letztes Jahr hat er es gewonnen, muss da seine 2000 Punkte. Ich denke an die Weltrangliste da mehr, also dass er das Grand Slam gewinnen kann. Aber ich denke mehr eben, dass er die 2000 Punkte verteidigen muss und nur da zu bleiben. Und Alcaraz hat letztes Jahr früh verloren. Insofern, also das habe ich so ein bisschen im Auge.
Ja, genau. Also es sind keine, ich finde, bei ihm sind viele echt gute Spieler. Bei Jack Draper mache ich mir ein bisschen Sorgen. Er hat gestern das Halbfinale im Doppel gespielt und die letzten 30 Minuten, er hatte seit Wimbledon nicht mehr gespielt, weil er Probleme mit seinem linken Arm hatte. Und die letzten 30 Minuten ist er immer um seine Vorhand rumgelaufen und hat Rückhand gespielt.
Nein.
Und er stand auf der Rückhandseite, was ich bei einem Linkshänder und bei einer Rechtshänderin schon sowieso ein bisschen seltsam fand, zwischen Pegula und Draper. Und das hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Und ich dachte, vielleicht bilde ich mir was ein. Und dann Jimmy Arias, der mit mir kommentiert hat, hat irgendwann auch gesagt, sag mal, läuft Jack Draper hier die ganze Zeit seine Vorhand um? Und okay. Wenn es schon zwei von uns gesehen haben, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass er vielleicht nicht hundertprozentig fit ist.
Hat eine Historie mit Verletzungen, hat immer wieder mit schwierigen Verletzungen zu kämpfen gehabt, immer wieder lange Pausen. Auch jetzt, Wimbledon hat er zweite Runde verloren, US Open, also vor 7 Wochen das letzte Tennismatch. Das ist keine optimale Vorbereitung.
Nee, das ist keine optimale Vorbereitung. Untere Hälfte, ganz oben Novak Djokovic. Sein möglicher Viertelfinalist wäre Taylor Fritz. Das okay. ist also ziemlich schwierig, aber gute Nachrichten für Sascha Zverev. Taylor Fritz ist in der anderen ja. Hälfte. Jubel.
Genau.
Okay. Jubel ja, für Sascha ja. Zverev. Sehr das gut. sind so die, das ist das, und genau, wie gesagt, Novak Djokovic, keine erste leichte Runde gegen Lerner Tien.
Ja.
Oben sind auch Tiafo und Rune. Die sind alle okay. bei Djokovic. Das wäre sogar okay. dritte und vierte Runde.
Ja. Also ich sag mal okay, also was erwartet er, dass er immer gegen die Qualifikanten spielt? Also du spürst das schon auch mal gegen Gesetzte, aber Tiafoe und Rune sind alle Spieler, die er an guten Tagen eigentlich schlagen könnte.
Und die er auch mag, oder? Er mag ja. solche Art von Spieler,
ja.
oder?
Ja, 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 ja. Die in die Rallyes gehen und wo er sich so ein bisschen reinarbeiten kann, ja. ne?
Ja. Ja, ja, genau.
Er mag also nicht gegen, genau. Spieler, gegen Spieler, die schnelle Punkte spielen, ne? Die gut aufschlagen, die nicht die langen Rallyes wollen, das mag er.
Ja, okay, ja, das wäre dann, genau, das wäre eigentlich ganz gut. Das ist so für ihn da oben. Und ganz unten ist Carlos Alcaraz, der hat auch eine taffe erste Runde. Also ich muss sagen, die Top-Gesetze haben keine leichten ersten Runden. Er hat Riley Opelka in der ersten Runde.
Aufschlag, und Riley, ungeheuer. Ja. 3 Meter groß und geht nur auf Winner. Das ist echt unangenehm. Ich fand auch Cincinnati, das sah sehr schnell aus. So vom ja, Belag. Wie ist New York? So wie hängt so ein bisschen
also viel
vom
langsamer
Wetter
als Cincinnati.
Ab?
Ja? Das war okay. letztes Jahr aber auch schon so. Aber ich finde auch, dass der Arthur Ashe, ich wollte mal ein paar Spieler fragen, aber vom Auge, weil ich habe letztes Jahr beide Halbfinals und die Finals Courtside ja. gemacht von der Seite des Platzes. Und gestern war ich Courtside von der Seite des Platzes. Und ja. ich fand es da dieses Jahr langsamer aus als letztes okay. Jahr. Rein okay. vom Auge, natürlich ohne drauf zu spielen, ist ein bisschen tough, aber ich frage heute mal ein bisschen rum.
Also, was wiederum gut für Alcaraz wäre, ne? Wenn es ein bisschen ja. langsamer, dann kann er mehr seine Stärken ausspielen. Ja?
Und das fand ich sehr witzig, er hat gesagt in Cincinnati, dass es ihm ein bisschen zu schnell war, um zu kreativ zu werden.
Okay, ja. ja.
So, also wenn das seine niedrige Schwelle ja. an Kreativität ist, wie er in Cincinnati gespielt hat,
ja.
dann sind wir gespannt, seine hohe Schwelle an Kreativität ja, zu sehen.
Deswegen, also wenn der Belag langsamer ist, ist er natürlich ganz klar im Vorteil, auch gegen Opelka.
Ja, genau. Und da unten bei Alcaraz ist mögliche vierte Runde Medvedev und Ben Shelton ist bei ihm im Viertelfinale.
Okay, im Viertelfinale?
Dann. Genau.
Okay, interessant, ja. Das würde ich mir wünschen, ne? Shelton, Alcaraz, das hat das die Tenniswelt cool, ne? verdient, ne? Genau. Ja, ja, ja.
Ja, das wäre ganz cool. Also das ist so die Lage bei den Herren. Bei den Damen ist oben Arina Sabalenka und sie wäre sie hat relativ taffe Auslosung, finde ich.
Okay.
Denn bei ihr ist Clara Tauson, die im Halbfinale von Toronto stand, die gut gespielt. Ja. Bei ihr ist außerdem Elena Rybakina, die
okay.
Halbfinale Washington gespielt hat, Halbfinale Montreal gespielt hat, Halbfinale Cincinnati gespielt
okay.
hat. Also kein großen ja. Titel, aber dreimal Halbfinale und viele ja. Matches gewonnen.
Da vielleicht ein Kommentar zu Ihrem Trainer Volkov, der ist ja wieder erlaubt. Ne? Der darf ja wieder auf die Anlage kommen, ist auch nach wie vor Ihr Trainer. Vielleicht auch deswegen diese Leistungssteigerung, ne? Die zwei verbinden etwas. Und man kann jetzt mal geteilter Meinung sein, ob das richtig ist, dass er wieder auf die Anlage kommt. Aber ich glaube, Ihrem Spiel tut's gut.
Ja, ganz offensichtlich. Also drei ja. Halbfinals bei so großen Turnieren, das ist schon echt eine Wucht. Und mögliches Viertelfinale für Arina Sabalenka wäre Jasmine Paolini.
Okay. Aber insgesamt hat Sabalenka doch eine schöpferische Pause gemacht nach Wimbledon. Also ich habe sie auf diversen Socials gesehen, in wunderbaren Inseln, Griechenland oder wo sie überall war. Also man konnte es gut anschauen, aber sie war eben nicht auf dem Tennisplatz. Und man hat das, glaube ich, in Cincinnati gesehen, dass sie noch nicht die Topform hatte. Ist auch da die Frage, ne? Es ist ein langes Jahr. Irgendwann braucht die Seele Pause. Irgendwann braucht der Körper eine Pause. Die hat sie sich genommen, ist aber Titelverteidigerin. Deswegen, also der Druck lastet auf sie. Swiatek greift an, ist jetzt die Nummer 2 der Welt. Und will natürlich in den US Open punkten. Also da ist auch noch nicht klar, wer das Jahr als Nummer 1 beendet, ne?
Ja, ich bin auch ich glaube, dass Świątek für mich die größere Favoritin ist als Arena, einfach nur aufgrund der letzten Wochen und der Form. Ja. Und was bei Arena, ich finde bei Arena gar nicht so sehr die Form entscheidend, sondern mehr, dass ich so eine gewisse Hektik bei ihr gemerkt habe, dass sie keinen der großen Titel gewonnen hat, aber jedes Mal so nah dran war, ne? Wenn man kurz überlegt, Finale Australian Open 7-5 im dritten, Finale Roland Garros mit Satz und Break vor gegen Coco Gauff. Halbfinale gegen Amanda Anisimova 6-4 im dritten verloren. Auch Satz und Break vor gewesen. Ne? Also überall hatte sie was und hat es dann nicht zu Ende gemacht. Und ich habe das Gefühl, da ist so eine gewisse Hektik bei ihr, dass sie so keinen Grand Slam-Titel hat, obwohl sie bei jedem Einzelnen, und ich meine, sie ist mit Abstand die Nummer 1, sie hat die meisten Punkte, alles. Wahnsinn. Aber ich glaube, dass wir können ich kann meinen Standard, für mich wäre das beste Jahr aller Zeiten gewesen, aber ich glaube, Arena hat einen anderen Standard an sich und ich glaube, für sie ist ein Jahr, wo sie keinen Grand Slam Titel gewinnt und die Nummer 1 der Welt ist, nicht gut genug. Ich glaube, so denkt
sie.
Nein,
da fühlt man sich auch nicht richtig als Nummer 1. Ne? Du willst Grand Slams gewinnen, weil das in der Regel, das heißt, du bist die Nummer 1 der Welt. Aber sie war eben so konstant bei allen großen Turnieren oder die anderen nicht so konstant, dass die Grand Slam Siegerin von Melbourne, wie hieß sie nochmal? Madison Keys, die spielt jetzt auch seitdem nicht mehr besonders gut. Spielt denn Coco Gauff noch mit? Weil ich habe die also jetzt über den Sommer nicht mehr wirklich, ich habe sie gelesen, aber sie hat immer sehr früh verloren. Ne? Hat Paris gewonnen und seitdem, glaube ich, nicht wirklich wieder im Halbfinale gewesen irgendwo.
Ja, also Coco Gauff hat ihren Trainer gefeuert, den Matt Daly. Ja. Und man weiß noch nicht, wer der neue, dieser Jean-Christophe Farrell ist noch da. Man weiß aber noch nicht, ob noch quasi ein Light-Coach mit ins Team kommt. Aber wer gestern mit ihr auf dem Platz gesichtet wurde, ist der Biomechanik-Coach, den Arina Sabalenka engagiert hatte, als sie die Yips hatte und als sie so viele Doppelfehler gemacht hat. Und der war gestern und vorgestern mit auf dem Trainingsplatz von Coco Gauff und hat mit ihr am Aufschlag
herumgedoktert. Interessant, sehr gut, ja.
Ja.
Okay.
Und sie und Coco ist unten bei Iga Świątek im Draw. Das wäre aber frühestens im Halbfinale.
Okay.
Unten ist auch Keys. Unten ist auch, ja, ich finde Świąteks Auslosung gut, weil unten ist Gauff, Keys, Anisimova. Und gegen die Amis spielt die gerne, die Iga Świątek, ne? Weil die spielt sie einfach tschechisch. Ich finde, Arina hat ein bisschen tougheres Hälfte, weil oben ist die Andreeva, oben ist die Paulini, Pegula, die sind alle oben, Rybakina, Tauson und ganz, ganz krass auf der Damenseite, Victoria Mboko, das erste Mal gesetzt an Nummer 22, spielt in der ersten Runde gegen Barbora Krejcikova, Wimbledon-Siegerin von vor einem Jahr.
Top Match. Ja. Aber jetzt muss ich dich natürlich fragen, gib mir das Halbfinale bei den Herren und bei den Damen und ich mach's dann auch. Ja,
okay,
ich muss dich jetzt mal kalt erwischen.
So
ich gebe dir zwei Minuten bei den Herren. Du weißt, wer oben, wer unten ist. Ich jetzt auch. Also was ist dein Halbfinale-Pick bei den Herren? Fangen wir an.
Okay, ich sage oben Sinner gegen Zverev, Halbfinale. Unten sage ich Fritz gegen Shelton.
Okay.
Und dann bei den Damen sage ich Sabalenka gegen Andreeva oben und unten Świątek gegen Gauff.
Okay, dann frage ich bei den Damen an und dann muss ich dir natürlich glauben, weil das ist da hundertprozentig Ahnung und ich höre dazu. Also bei den Damen sehe ich das genauso, bei den Herren Sinner gegen Zverev würde ich unterschreiben, würde ich mir auch wünschen. Ich sehe aber Alcaraz im Halbfinale, wobei gegen Shelton, es wird ein tolles Viertelfinale, wenn sie weit kommen, aber ich sehe Alcaraz vorne und Fritz ist gut, aber ich habe so mein Herz, du weißt, Djokovic. Ist einfach, ich wünsche mir das und hoffe zumindest, dass Novak ins Halbfinale dann auch kommt. Ja.
Und weißt du, was das Witzigste ist? Dass ich Halbfinale jetzt getippt habe, Sinner, Zverev und Shelton, Fritz, aber ich heimlich glaube, dass Carlos Alcaraz eigentlich die US Open gewinnen wird.
Okay.
Boris, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir haben 1 Stunde 25 schon aufgenommen. Es ist der nächste Podcast.
ging ja weg, ging ja rum wie im Flug. Du.
Es ging rum wie einmal geblinkt und es macht halt einfach so einen Riesenspaß. Ich bin so froh, dass es wieder einen Grand Slam gibt, damit ich mit dir sprechen kann. Aber ich wollte nochmal zwei riesengroße Lobreden auf Ella Seidel und Eva Lies aussprechen.
Ja.
Wir hatten in letzter Zeit oft darüber gesprochen, dass bei den Damen gerade so ein bisschen, bei den deutschen Damen eine Lücke ist. Und beide, Ella Seidel und Eva Lies, haben wirklich jetzt ein nächstes Level erreicht. Besonders Ella Seidel, die sich durch die Quali in Cincinnati gespielt hat und ihre ersten zwei Top-Spielerinnen geschlagen hat.
Wow.
In McCartney Kessler und Emma Navarro, also zwei, eine Top 20, eine Top 30 Spielerin, unglaublich gut gespielt hat. In der ersten Runde Quali 1-4 im dritten hinten lag, gegen Emma Navarro 1-4 im dritten hinten lag. Und sie hat das Ganze ohne Coach gemacht. Also Lars Übel ist jetzt erst zur Quali angereist und sie hatte jemanden da, der sich ein bisschen um sie gekümmert hat, aber hat ihm ganz klar gesagt, ich möchte nicht gecoacht werden und hat wirklich Verantwortung übernommen und das ihr bestes Tennis gespielt. Und Boris, wir haben gerade drüber gesprochen, Ella ist auch rothaarig, auch sehr weißhäutig und sie hat dann leider gegen Gracheva im Viertelfinale, hat sie dann leider einen Hitzestich bekommen. Da hatte sie auch den ersten Satz gewonnen, hat unheimlich gut gespielt, aber das hat man richtig gesehen, zwar ähnlich wie bei Jannik. Sie war ganz blass, aber hatte so rote Flecken um die Augen. Und ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, ey, irgendwie geht's ihr nicht gut, obwohl sie so von den Schlägen, man hat gesehen, die Schläge sind mega. Und es war dann leider im zweiten, wurde es immer schlimmer und schlimmer. Und ich habe mit Lars gesprochen, sie war dann 10 Stunden danach in Physio vom Arzt behandelt, die ganze Nacht sich erbrochen, musste sich eine Stunde ins Eisbad legen. Also die hatte einen richtig, richtig schlimmen Hitzestich.
Und es dauert ein paar Tage, bis das weggeht. Also das ist nicht morgen wieder weg, sondern du bist echt ein paar Tage nicht zu gebrauchen, ja.
Ja, deswegen, das war schade. Und sie ist jetzt aber schon, heute Morgen ist sie, die erste Runde hatte sie schon glatt gewonnen in der Quali 6-2, 6-3, heute 6-1, 6-2.
Super.
Ist also schon im Quali-Finale morgen und die hat eine richtig, richtig gute Form. Das macht mir total Spaß. Aber auch Eva Lies, weil ihr Problem, sie hatte ja schon so ein bisschen das nächste Level erreicht. Ja. Wir hatten viel über sie gesprochen. Nur gegen die Top-10-Spielerin war es hart gegen sie. Hatte eine 0-7-Bilanz und hat keinen einzigen Satz gewonnen gegen eine Top-10-Spielerin. Wurde teilweise richtig paniert von denen, gegen Iga 1-0 verloren, gegen Goff 1-1. Das war immer ganz glatt. Und jetzt hatte sie in Cincinnati gegen Madison Keys, eine Top-6-Spielerin sogar, die Australian Open-Siegerin von diesem Jahr, hatte sie zwei Matchbälle und hat ganz knapp im dritten Satz im Tiebreak verloren, hat einen Riesenkampf hingelegt, super gespielt und hat jetzt auch schon zwei Runden in Cleveland gewonnen. Es gibt also noch ein Vorbereitungsturnier, ein 250er in Cleveland.
Sehr gut.
Da steht sie jetzt im Viertelfinale. Also die hat, Eva hat irgendwie nochmal so, weißt du, wenn man so sagen, wenn wir mal im dritten Gang waren, hat sie jetzt so in den vierten geschaltet und bei Ella ist ähnlich und das hat mir riesen Spaß gemacht die letzten Wochen, weil ich merke immer, wenn Deutsche gut spielen, wenn alle meine Kollegen bei Tennis Channel auf einmal meine Nummer wiederfinden in ihren Kontaktadressen und auf einmal bin ich die beliebteste Kollegin in der Umkleide, weil dann ist es dann so, Andrea, kannst du mir was über Ella Seidel sagen? Andrea, kannst du mir was über Eva Lies sagen? Also das hat mir großen Spaß gemacht die letzten Woche. Die Geheimnisse von Eva und Ella preisgeben zu müssen an meine Tennis-Channel-Kollegen. You guys are welcome.
Schön.
Boris, hast du noch irgendwas, was zu sagen? Freust du dich auf die US Open? Es ist, man sagt, es ist eines der härtesten Grand Slams körperlich des Jahres, einfach weil die Spieler sehr, sehr müde sind.
Das ist richtig und aber es freut mich, weil es noch so viel auf dem Spiel steht. Also bei den Herren ist nicht klar, wer der beste Spieler des Jahres ist. Also die müssen immer noch sich duellieren. Ich freue mich, dass Sascha, Mephisto und Faust, ich finde das eine gute Beschreibung, dass er hoffentlich, also wir wollen, dass er Mephisto ist, ja, und Faust nicht. Oder wir wollen lieber, dass er Mephisto. Faust?
Das habe ich noch nicht ganz entschieden. Ich glaube, Mephisto ist wahrscheinlich erfolgreicher, aber so ein bisschen ein Querulant. Und Faust ist so der gute Mensch, der, weiß ich gar nicht. Das vielleicht können das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für uns entscheiden, was wir wollen.
Nee, das gefällt mir bei den Damen eben. Dieses Comeback von Swiatek hat Wimbledon jedes Match gewonnen, finde ich hervorragend und hatte viel Kritik einstecken müssen und kann jetzt wieder viel gut machen. Auch wie sie das Finale Cincinnati dann nachts nach New York und dann am nächsten Tag wieder gespielt, hat sie viele Bonuspunkte bekommen, auch ihre Spielweise. Also auch da ist für mich der Platz Nummer 1 noch offen. Ja, Sabalenka führt das an, aber kein Grand Slam gewonnen. Also es für sie nicht wirklich zufriedenstellend und ich hoffe eben, dass Coco Gauff nicht so viele Doppelfehler serviert.
Ja, das wäre gut. Also ich habe die einzige Hoffnung, die ich für die US Open habe, ich habe es schon so oft gesagt in unserem Podcast, meine große Hoffnung wäre, dass wir Sabalenka, Swiatek im Finale hätten. Es sind für mich die besten Spielerinnen der Welt und wir haben sie nicht in Grand Slams Finals gehabt bisher. Stimmt, und ich finde, das ist das letzte Fünkchen, was der WTA Tour fehlt, ist so eine Rivalität zwischen den zwei besten Spielerinnen, wie wir es eben bei den Männern sehen. Und wenn wir das dann haben, dann können wir wie immer noch drüber sprechen, aber das ist jetzt ein bisschen langweilig geworden, können die anderen mal auch kommen. Klar. Ne? Aber das finde ich unheimlich wichtig für die WTA Tour, dass das bald hoffentlich der Fall ist, dass die beiden gegeneinander im Finale spielen.
Mhm, sehr gut.
Ich freue mich, Boris, wir sprechen nach der ersten Woche. Jawohl. Du wirst bei Sportdeutschland übertragen. Das heißt, du wirst dir schlaflose Nächte um die Ohren schlagen, kann das sein?
Ja. Ich schlafe jetzt schon mal voraus, weil also jede Nacht werde ich dann im Studio sein. Wir machen das Ganze aus Krefeld, aus den Studios. Und da erwarte ich dann meinen Doppelpartner Matthias Stach, der natürlich nur eine also nicht zu vergleichen ist mit dir, aber wir machen das schon ein paar Jahre und wir stehen uns ganz gut. Und das geht dann ab Sonntag wieder los, genau.
Ja, super, ich freue mich, genau. Also für diejenigen, die internationale Streams gucken und hören, da könnt ihr mich hören. Ich bin für Worldfeed unterwegs und mich wird man auch vielleicht gegen Ende des Turniers bei Sky Germany hören.
Also.
Und Boris ist bei Sportdeutschland TV und so konkurrieren wir uns weiter, nicht nur im Podcast, sondern auch im Fernsehen.
Wunderbar, ja, schön.
Boris, bis ganz bald.
Ja, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.